Hallo und herzlich willkommen hier beim Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute ist der 27.8., der vierte Mittwoch im Monat. Deswegen gibt es wieder den Nordfunk. Heute im Studio sind Tanjev,
Carsten
und Philipp.
Das müssen wir gleich mit dem Mikrofon nochmal richten. Wir machen jetzt erstmal ein Stück Musik. Ich habe was mitgebracht von Jakob Bienenhalm, Jockel der Gartenteich Springbrunnen. Der Nordfunk ist hier vom Chaos Computer Club Mainz. Unser Thema heute ist der Datengau. Carsten, fass doch mal so ein bisschen zusammen die Ereignisse der letzten Tage, warum wir überhaupt auf das Thema kommen und so.
Ja, also das fing damit an, vor 2 Wochen ungefähr, dass dieser massenhafte Missbrauch von Bankkontodaten bekannt wurde. Diese Sache mit der Krankenversicherung, dass die DAK die Daten von 200.000 chronisch Kranken an eine Firma weitergegeben hat, die daraufhin diese Patienten abtelefoniert hat. Die DAK behauptet, sie sei im Recht. Diese Firma Healthways behauptet, sie hätte die Daten bekommen, ohne eine Patientengenehmigung erstmal erteilt zu haben. Das heißt, sie hat erstmal alle Datensätze bekommen und
also
über
ohne
die Genehmigung wurde später dann nachgedacht.
Also ohne, dass die Patienten das
genehmigt
haben.
Ja, sieht sich aber auch im Recht.
ja.
Ja, dann haben wir ein paar Tage später, am 18.8. hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen mal eine Recherche in Auftrag gegeben und innerhalb von ein paar Stunden sind ihnen dann die Daten von 6 Millionen Konteninhabern für schlappe 850 Euro angeboten worden.
Ja, was noch also, relativ ziemlich wenig ist.
Das und heißt, eine einzelne Kontoverbindung ist ein paar Cent wert. Das ist also ziemlich bitter.
Ja, normalerweise können die auch bis zu 2 Euro kosten. Das wären bei 6 Millionen Datensätzen immerhin schon 12 Millionen Euro.
Richtig, ja. Dann kam ja vorgestern diese Sache mit dem Hotelbuchungssystem der Kette Best Western, eine der etwas größeren Ketten, dass da angeblich 8 Millionen Datensätze abhanden gekommen seien. Best Western behauptet, dass es nur bei einem Hotel gewesen sei, dass nur 10 Datensätze überhaupt hätten geklaut werden können. Wer da recht hat, weiß ich nicht. Das kommt immer mal wieder auf. Jetzt habe ich neulich wieder was darüber gelesen. Diese Google-Straßenansichten, da wo diese tollen Fahrzeuge durch die Gegend fahren und im Prinzip alles abfotografieren, was sich an der Straße befindet, die fahren halt auch überall dort durch, wo sie eigentlich gar nicht lang fahren dürfen. Also in den USA zum Beispiel gibt es unglaublich viele Privatstraßen und Privatwege.
Ja, wer das nicht kennt, man kann sich das im Internet angucken. maps.google.com oder .de kann man auch, ne?
Ja.
Google Maps. Und dann gibt es da wohl so einen Button Street View.
Richtig, ja.
So, das funktioniert allerdings auch nicht weltweit, sondern hauptsächlich in größeren amerikanischen Städten, weil Google halt auch noch nicht die komplette Welt abfotografiert hat.
Ja gut, aber die sind fleißig unterwegs und die fahren auch in Deutschland Privatstraßen ab. Da gibt es jetzt auch die erste Klage in den USA dagegen von jemandem, der seine Privatsphäre dadurch verletzt sieht, dass eben jemand eine Privatstraße entlang gefahren ist. Und dessen Haus fotografiert hat, obwohl das sozusagen ganz bewusst durch entsprechende Maßnahmen, Mauer, hohes Buschwerk und Bäume von der Straße nicht einsehbar ist.
Mhm. Ja, es ist also, aber diese Fahrzeuge haben Kameras oben auf dem Dach, ne?
Die haben Kameras oben auf dem Dach und fotografieren damit in alle Richtungen, aber die haben diese Kameras halt auch nicht in 5 Meter Höhe. Ja, das ist
das
also
nicht, aber
in
eventuell
2,5 Meter Höhe. Das heißt, über niedrige Mauern könnten sie theoretisch drüber fotografieren.
Machen sie ja auch, ne?
Das machen sie dann auch. Aber wenn sie dann schon eine ganze Privatstraße entlang fahren, und wie es wohl auch schon vorgekommen ist, dass sie auch wirklich durch Tore durchgefahren sind, wenn die gerade offen waren und an bellenden Wachhunden vorbeigefahren sind und sie da auch selbst bei solchen Sachen absolut schmerzfrei sind.
Also quasi auf Privatgrundstücken?
Richtig.
Oder was?
Ja, eine Privatstraße ist schon ein Privatgrundstück. Gibt
es ja,
ja
genau.
In Deutschland zwar seltener, aber auch. Ja, gibt es aber manchmal auch so Straßen. Ja, in Wiesbaden habe ich das auch schon gesehen. Privatstraße.
Ja, stimmt.
Ja, da darf eigentlich keiner ohne Berechtigung durchfahren.
Und schon gar nicht Bilder machen und die veröffentlichen.
So ungefähr, ja. Ja, es geht bis so weit, dass man manchmal auf diesen Fotos sogar Menschen erkennen kann, die man sogar einwandfrei identifizieren kann. Da ist dann auch die Frage, inwieweit da sozusagen die Persönlichkeitsrechte Einzelner gewahrt sind, weil ich darf auch nicht mit dem Fotoapparat wahllos Leute auf der Straße fotografieren und schon gar nicht diese Sachen dann kommerziell verwerten. Ja. Da gibt es im deutschen Recht eine Ausnahme für Personen öffentlichen Interesses. Ja, also den Bundeskanzler darf ich fotografieren, weil oder die Bundeskanzlerin in diesem Fall und solche Leute.
Das ist
aber
Boris Becker und so.
Das ist wiederum eine Ausnahme. Generell gilt erstmal nein.
Aber zu dieser wirtschaftlichen Verwertung ist natürlich jetzt auch, jetzt sagt man, Google ist aber eigentlich ja kostenlos. Was heißt hier wirtschaftlich verwerten?
Google ist ein Unternehmen, ist Teil der Privatwirtschaft und damit erstmal, die machen das nicht aus Spaß an der Freude, sondern die wollen damit schon Geld verdienen.
Natürlich.
Die machen das erstmal über Werbung natürlich.
Genau, aber da müssen wir auch später nochmal ein bisschen drauf kommen, was eigentlich an den Daten so wertvoll ist. Ne? Warum überhaupt so ein Wind macht jetzt da drum.
Genau. Ja, das ist jetzt einfach, also ich habe hier 11 Seiten ausgedruckt und die relativ eng bedruckt und das sind jetzt einfach nur so die Schlagzeilen, die wahrscheinlich auch so durch die allgemeine Presse gegangen sind und die nicht nur Leser von einschlägigen Newsforen im Internet so mitbekommen.
Ja. Ja, aber mach mal weiter in der Story. Kommt da noch mehr nach Google und so?
Jetzt ganz, ganz frisch sozusagen, gerade gestern hat ein britischer IT-Berater über eBay Festplatten erstanden, auf dem unverschlüsselt die Daten von über 1 Million Bankkunden gespeichert waren. Auf einer Gebrauchfestplatte, was in England aber halt auch nichts wirklich Überraschendes ist. Ist es diesen Monat, dieses Jahr noch keinen Monat vergangen, an dem ich nicht irgendwas gelesen habe darüber, dass in Großbritannien irgendjemandem Daten abhanden gekommen sind, dem irgendwelchen Ministerien, Geheimdiensten, das ist dort normal.
Da werden immer wieder CDs das verschlammt leider, oder sonst was.
CDs, ganze Computer.
Das Problem mit den Festplatten haben wir natürlich auch schon länger, dass beispielsweise Polizeistationen ausgediente Festplatten nochmal bei eBay verscherbeln, um da ein geringes Nebeneinkommen oder sagen wir mal, um die neuen Festplatten davon zu decken oder was weiß ich. Und dass die halt nicht oder nicht richtig gelöscht wurden und dass man da immer wieder noch an die Daten drankommt.
Ja. Eine Sache fällt mir dabei auch noch auf. Habe ich auch gerade erst heute gezogen, ist die Meldung von gestern. In USA gibt es zumindest teilweise Richtlinien, nach denen Datenverluste gemeldet werden müssen. Und zum Teil sogar veröffentlicht werden müssen. Und da haben sie für dieses Jahr bereits 449 Datenverluste, die öffentlich einsehbar sind. Für das ganze Jahr 2007 gab es 446 Fälle. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon sozusagen das überschritten, was im letzten Jahr insgesamt stattfand.
Das Jahr ist aber ein Viertel rum. Ja.
Dazu muss man sagen, 44 der 50 Bundesstaaten haben überhaupt nur Gesetze, bei denen solche Sicherheitsverletzungen und der Abfluss persönlicher Informationen gemeldet werden muss. Und insgesamt 3 davon müssen das auch öffentlich alles bekannt geben, ja, von den 44. Und wenn man dazu bedenkt, dass die geschickten Dateneinbrüche sozusagen ja überhaupt nicht rauskommen oder vielleicht erst sehr viel später bemerkt werden, dass da wohl was manipuliert wurde. Also mit anderen Worten, diese 449 gemeldeten Fälle sind die Spitze des Eisberges.
Ja. Auf jeden Fall ein großes Thema und die Stimmung schlägt ein bisschen um in den letzten Tagen, nachdem jetzt die Meldung rauskam mit zum Beispiel diese 6 Millionen Datensätze für 850 Euro, vorher das Abhandenkommen oder das bewusste Weitergeben von Patientendaten an irgendeine Firma und so weiter. Das lässt ja ein bisschen auch die Frage aufkommen, was ist an den Daten so furchtbar wertvoll?
Ja. Es gibt eine Gesetzesinitiative schon länger im Bundestag. Also selbst unser Innenminister hat zwischenzeitlich mal erkannt, dass da wohl mal was gemacht werden müsste. Da geht es aber ganz speziell um Bonitätsdienste. Ja? Also sowas wie die Schufa-Kreditreform, Bürgel, die halt gewerblich mit Daten handeln, aber zu einem ganz speziellen Zweck. Und das Einsehen der Daten, also es ist ja nicht ganz komplett öffentlich, sondern das geht ja nur zu einem bestimmten Grund, ja, Kreditauskunft teilen mit anderen Worten, ja, Bonitätsprüfung, solche Geschichten, ja. Die sollen aber auch reglementiert werden, weil die ja auch so ein bisschen wie eine Blackbox operieren, ja. Die sammeln irgendwelche Daten und destillieren daraus dann eine Bewertung. Und im Endeffekt ist es derzeit so, dass wenn ich zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen will, da eine Schufa-Klausel drin ist. Wenn ich ein Konto eröffnen will oder einen Kredit haben will, ist das drin, Kreditkarte. Wenn ich ein Auto leasen will. Also es ist nicht so, dass das überhaupt niemandem passiert, sondern es passiert einer Menge Leute. Und im Endeffekt ist es dann so, dass relativ oft dann da eine Ablehnung kommt. Und der Kreditsachbearbeiter oder überhaupt der Mensch, mit dem man da zu tun hat, der weiß auch nicht mehr. Der kann auch nur sagen, abgelehnt. Pech gehabt. Mhm. Der weiß es nämlich nicht. Der kriegt wirklich am Ende, der steht am Ende der Nahrungskette und kriegt nur eine Note. Ja, oder einen Daumen rauf, Daumen runter und das war's. Der kann da auch gar nichts machen. Der kann nicht gucken, wie kommt das zustande, sind die Daten vielleicht falsch. Der kann es auch nicht, also der hat auch gar keinen Entscheidungsspielraum mehr. Der kann nicht sagen, ich kenne den Kunden jetzt seit 30 Jahren, der hat bei uns immer sozusagen, ist bei uns immer guter Kunde gewesen, hat alles immer bezahlt, hat sein Konto nie überzogen, was weiß ich was. Ja. Da kommt einfach ein Nein und dann ist die Sache erledigt.
Und ja, der kann auch nicht nachhaken. Ne? Aber insbesondere kriegt auch der Kunde nicht, eigentlich nicht gesagt, warum der jetzt keinen Vertrag oder keinen Kredit bekommt oder so. Ne?
Eben, der Kunde dann natürlich genauso wenig, ja, wenn schon der Kreditsachbearbeiter oder der Vertragspartner es schon nicht weiß. Wie soll es dann der Kunde wissen? Ja? Der Kunde hat dann die Möglichkeit, gegen Gebühr seine Daten mal einzusehen. Aber wenn da irgendwas dran falsch ist, dann hat er die ganze Last und im Zweifel auch die Kosten, dafür zu sorgen, dass diese Daten richtig gestellt werden. Ja?
Richtig.
Und da wollen sie jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Unter anderem sieht es vor, dass man einmal im Jahr die Möglichkeit einer kostenlosen Auskunft hat, ja, weil bisher ist es so, dass die Auskunft an sich schon kostenpflichtig ist. Mhm. Gut, das ist nicht viel, aber es sind auch schon mal 7 €, ich glaube zuzüglich Porto. Ja, also das ist jetzt auch mehr als ein Eis kostet, so ungefähr. Ja.
Das stimmt, ja. Und eigentlich muss das kostenlos sein.
Die Firmen verdienen ziemlich gut daran. Ja. Mhm.
Also das muss da eigentlich kostenlos das eigentlich sein, dass man zumindest seine eigenen Daten,
richtig,
die brauchen, ja, das, man hat einfach ein Recht drauf eigentlich.
Ja, und eigentlich hat man auch ein Recht darauf zu erfahren, ganz genau, welche Daten über einen gesammelt werden.
Mhm, genau.
Alle Daten, die über einen gesammelt werden. Und wie am Ende welche, also warum eigentlich eine bestimmte Bewertung zustande gekommen ist. Ja.
Mhm, genau.
Und das wollen die natürlich nicht unbedingt, weil die lassen sich ja ungern in die Karten schauen. Mhm. Ja, die haben ja alle ihre eigenen Systeme, mit denen sie irgendwelche Bonitäten angeblich besser oder schlechter bewerten können. Da wird auch immer mal wieder dran rumgestrickt. Also bis vor einiger Zeit war es zumindest bei einer großen Kreditauskunft da so, dass bei einer höheren Zahl von Anfragen, ja, also wenn ich einfach bei mehreren Geschäften eine Schufa-Auskunft sozusagen mit einholen musste oder über mich einholen lassen musste, dass dann sozusagen meine Bonität schon dadurch sinkt.
Das heißt, wenn ich mehrere Handyverträge mache? Ein Handyvertrag, ein Kredit, hier noch was mit Kreditkarte, da noch ein Sparkonto oder eine Lebensversicherung.
Genau, wenn ich einfach mehrere Sachen gleichzeitig mache, ja, ein neues Auto lease, ein neues Konto eröffne, einen Handyvertrag, vielleicht noch irgendwas anderes und plötzlich geht meine Bonität runter. Ja, das haben sie inzwischen allerdings korrigiert, nachdem das mal rausgekommen ist. Aber das zeigt halt einfach, wie unreguliert diese Branche ist. Und das ist eine Branche, die ja wirklich ganz direkt vom Handel mit Daten lebt, ganz legal lebt. Und auch nicht ganz unberechtigt. Also ich will jetzt nicht einerseits oder einseitig nur diese Firmen schelten. Die haben ja durchaus eine Berechtigung. Es gibt hier ein Bonitätssystem. Es gibt hier die Möglichkeit, einen Kredit sozusagen auf gut Glauben zu bekommen letztlich.
Ja.
Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich.
Also ja, wenn man in die USA geht oder muss man erstmal seine Verdienstbescheinigung zur Bank tragen und was nicht alles.
Ja, also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat jetzt gerade in London eine neue Stelle angetreten und hat sich erstmal eine Wohnung in so einer Pension genommen und wollte sich dann eine richtige Wohnung mieten. Die hätte er nur bekommen, wenn er ein Konto gehabt hätte. Ein Konto ohne einen festen Wohnsitz, den man in der Pension nicht nehmen kann, hätte er aber nur bekommen gegen eine Sicherheitsleistung aufs Konto. Ja, dass er erstmal 5.000 Pfund, also ungefähr 6.000 Euro, erstmal einzahlt. Mhm. Bar mitbringt. Nicht Dispo oder so. Und ich meine, der hat jetzt keinen schlecht bezahlten Job bei irgendeiner Frittenbude, sondern der arbeitet in einer großen Consulting-Firma. Der verdient also auch nicht schlecht. Der hat dann durch Vermittlung seines Arbeitgebers und mit seinem Arbeitsvertrag das Ganze dann auch ohne bekommen. Ja, sein Bankkonto zumindest. Aber Dispo, Fehlanzeige. In den USA kennt man Dispo überhaupt nicht. Die einzige Möglichkeit in den USA, einen Konsumentenkredit zu bekommen, ist Kreditkarte. Deswegen hat dort jeder eine.
Ach, weil es kein Dispo kriegt.
Weil es kein Dispo gibt, ja. Im Prinzip, man bekommt dort nur dann Geld, wenn man sozusagen Bonität hat. Man bekommt dann Geld von der Bank, wenn man schon Geld hat.
Klingt
ja,
logisch.
Wenn man
klingt
also Sicherheitsleistungen bringen kann. Das ist ja der Grund, warum es diese großen Immobilienhäuser gab, zu denen es ja auch den passenden Skandal gibt. Fannie Mae und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere heißt. Das ist so seit einem Jahr diese Junk-Kredite, die immer weiter zu Finanzkrisen führen, bei denen jetzt regelmäßig alle Banken ihre Werte abwerten müssen, weil sie merken, dass diese ganzen tollen Sachen, die sie im Portfolio haben, überhaupt nichts wert sind. Das geht jetzt, geistert jetzt seit etwa einem Jahr immer mal wieder durch die Presse. Zurück hierzu.
Es geht ja eigentlich nicht nur um Daten, sondern vor allen Dingen um verloren gegangene oder weitergegebene Daten.
Ne? Ja, und das ist es eben. Es sind nicht nur verloren gegangene Daten, sondern das andere Problem ist, dass halt auch unglaublich viel mit Daten auch ganz legal gehandelt wird und dort die, die Richtlinien eigentlich relativ lax sind, die Strafen immer noch viel zu gering, 250.000 Euro. Was ist das für eine Firma, die diese Daten kommerziell ausschlachten kann? Ja, die macht viel mehr. Ja, da werden solche sozusagen Verstöße einfach mit eingepreist.
Ich meine, das kann man machen, ja. Ich denke da zum Beispiel, also jetzt, das sind ja jetzt illegale Sachen dann, aber es wird ja sehr viel mit legal, also ganz legal mit Daten gehandelt. Ich denke da zum Beispiel an so Punktesammelsysteme wie Payback oder Happy Digits oder sowas, was ja auch recht beliebt ist hier in Deutschland, wo die Leute sich natürlich auch fragen, wieso kriege ich jetzt mit der Karte einfach mal so einen Rabatt? Kundenbindung kann es nicht sein, weil ich kriege den Rabatt in jedem Geschäft irgendwie. Was haben die eigentlich davon? Ja, gut, die Antwort ist meine Daten, klar. Und dann frage ich mich natürlich, was ist eigentlich da so besonders dran? Was ist da so interessant dran, dass ich jetzt Pampers kaufe oder keine Ahnung was, ne?
Ja, da kann man Marketing machen.
Kann man Marketing machen.
Da können Konsumentenprofile erstellt werden. Das betrifft nicht nur den Einzelnen. Also der Einzelne ist selten sehr interessant. Im Wesentlichen geht es darum, sozusagen Marktanalysen zu machen. Dafür braucht man Daten. Damit kann ich sozusagen Zielgruppenanalysen machen und so weiter.
Ja, also ist ja eigentlich
Daten
auch schon,
lassen sich wunderbar verwerten.
Es ist auch eigentlich schon ein ziemliches Geschäft geworden, solche Daten vorzuverwerten oder verarbeiten, so Vorverarbeitung, ne? Dass man Daten sammelt und daraus Schlüsse zieht, sowas wie der Kauf dauernd Pampers, also hat er wohl ein Kind, ne? Was jetzt vielleicht gar nicht direkt bekannt war. Und dann quasi solche Profile wieder weiterverkaufen. Das heißt, dieser Vorgang, dieses Profil überhaupt erstmal zu erstellen, kann man ja dann als Dienstleistung sehen und das dann wieder weiterverkaufen.
Richtig, und da sehe ich das Problem da drin. In dem Moment, in dem das Ganze immer noch mit Namen und Adressen verknüpft ist, ist es schwierig. In dem Moment, in dem ich das Ganze loslöse und einfach nur, was weiß ich, die Daten benutzen würde, um abstrakt Daten zu generieren, Marktdaten zu generieren, fände ich es noch okay.
Das wird ja unter anderem auch gemacht. So ist es ja nicht. Es gibt ja Marktforschungsunternehmen, die einfach so sagen, es gibt einen Markt für dieses und jenes Produkt oder das verkauft sich gut oder schlecht, weil so und so. Dafür braucht man eventuell nur anonymisierte Daten. Aber nicht anonymisierte Daten, also Daten mit echten Namen und Adressen, sind ja deutlich mehr wert, weil man da ja nochmal ganz anders mitarbeiten kann.
Richtig, ja.
Man kann halt Leute zum Beispiel, wie du sagst, gezielt bewerben.
Ja. Genau. Und das ist halt die Gefahr dabei, in dem Moment, in dem Daten halt mit persönlichen Informationen verknüpft sind, ja, kann man die auch wieder weiter verknüpfen. Also es gibt ja nicht nur anonyme und eindeutige Daten. Es gibt ja sozusagen auch eine ganz große Grauzone dazwischen. Ja. Es gibt zum Beispiel sozusagen Gruppenzuordnung, dass man sagen kann, okay, aufgrund dieser und dieser Daten kann man sagen, der gehört auf jeden Fall in diese Gruppe und das ist eine überschaubare Gruppe von vielleicht 100, 200, 500.000 Leuten. Und damit habe ich bei 80 Millionen schon unglaublich eingegrenzt. Und wenn ich dann vielleicht noch ein paar weitere Merkmale finden würde, könnte ich damit sozusagen innerhalb der Gruppe auch noch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass es dieser eine ist. Ja. Oder einer von ganz wenigen. Das heißt, auch mit sozusagen nicht völlig personalisierten Daten kann ich schon unglaublich viele Aussagen treffen, wenn ich weiß, wie. Ja, also ja, genau. Data Mining ist ein großes Geschäft. Und das wird es auch weiter werden.
Ich glaube, interessant, also richtig, ich finde es immer schwierig zu begreifen, dass das so ist. Die meisten Leute sind ja der Meinung, so, die können ruhig von mir wissen. Mein Name, Adresse ist jetzt nicht besonders geheim, steht ja nur auch im Telefonbuch und so weiter. Gut, ganz interessant wird es ja erst, wenn noch ein paar mehr Daten dazukommen, die man da drauf verknüpfen kann. Sagen, das ist jetzt nicht nur der Hans-Peter Wurst aus Frankfurt, sondern der ist männlich, der ist verheiratet, hat aber kein Kind, hat die und die Interessen, dann wird es ja langsam interessant. Was ich spannend finde, ist, wenn man selber mal eine Datenhalde hat, zum Beispiel sein eigenes Konto, und dann da drin so ein bisschen versucht, Sachen rauszukristallisieren, beispielsweise indem man seine Kontobewegungen mal in Computer eingibt, in so ein Finanzprogramm, und dann beispielsweise mal Diagramme macht, wie viel Geld habe ich eigentlich in den letzten Jahren für Klamotten ausgegeben, meinetwegen. Wenn man solche Sachen rausfindet, dann merkt man auf einmal, wie ergiebig Daten sind, die am Anfang relativ unzusammenhängend auch aussehen. Ist mir mal so gegangen. Ja. Dass ich dann plötzlich Erkenntnisse, Gewinne, Zusammenhänge sehe in den Daten, die ich aus den einzelnen Daten, aus dem einzelnen Kontoauszug noch lange nicht sehe.
Richtig, ja. Und dasselbe mit Kreditkartendaten und so weiter, ja.
Kennt man.
Und mit Payback genau. Natürlich noch viel einfacher, ja.
Genau, richtig. Das ist genau der Punkt, dass man, man kann dann wahrscheinlich anhand der Payback-Daten nicht nur sagen, ob jemand ein Kind hat, sondern wie viele und seit wann und so.
Ja, und richtig sozusagen potenziell sehr interessant wären zum Beispiel die Datenberge von solchen Firmen wie Amazon, ja, die ohnehin schon alles speichern. Die speichern jedes Datenbit ab, sozusagen, was sie im Zusammenhang mit einem Kunden generieren. Ja, die wissen ganz genau, welche Bücher ich mir, seit ich dort ein Konto habe, angeguckt habe. Nicht gekauft, sondern überhaupt nur aufgerufen habe.
Das Krasse ist, das weiß ich ja selbst nicht mehr. Wenn die mir so eine Liste vorlegen würden, ich würde ja selber staunen.
Richtig, ja. Oder ich sag mal, die extremen Variante, ja, weil ich glaube, die generieren wirklich gigantische Datenberge, das ist Google natürlich. Ja.
Die sind auch dafür da.
Die verdienen ja auch Geld damit. Damit sind wir schon wieder mal beim Geld. Die machen Werbung. Und die werben ja auch damit, dass dadurch, dass sie ja dieses durch ihre ganzen Suchanfragen wissen, wonach die Leute suchen und wonach auch bestimmte sozusagen Interessengruppen, Käufergruppen sozusagen potenzielle suchen, sie halt auch personalisiert oder einigermaßen zielgruppenorientierte Werbung machen können. Mhm. Ja, wie gut das klappt, weiß ich nicht. Aber sie sind im Werbemarkt ziemlich gut vertreten.
In dem Zusammenhang fand ich auch den Opera-Browser interessant, wer den kennt. Der ist ja heute kostenlos inzwischen, aber früher gab es die kostenlose Variante nur mit eingebauter Werbung sozusagen. Und die hat nicht nur irgendwelche Werbung eingeblendet, sondern die hat anscheinend auch irgendwie analysiert, was ich mir im Web angucke. Und ich war erstaunt, wie gut die Werbung zu mir passt. Also nicht, dass ich jetzt da was gekauft hätte, aber die Werbung passte wirklich auf meine Interessen. So plötzlich habe ich gedacht, das ist interessant. Im Moment ist doch nur Werbung. Woher wissen die jetzt, dass das jetzt mich interessieren könnte?
Ja, das ist halt...
Hätte ich aus meinen eigenen Daten gar nicht ablesen können.
Ja, Daten sind halt schon wertvoll. Ja. Und Das heißt, es gibt neben dem legalen Datenhandel, gibt es eben auch einen, also die legalen Datenmengen, die ja überall generiert werden, gibt es eben halt auch noch das Problem des ganzen illegalen Handels. Und vor allem gibt es halt einen riesigen Graumarkt, bei dem einfach nicht so ganz klar ist, ist das wirklich legal oder nicht. Und da wird in Deutschland halt ganz oft operiert nach der Methode, bis ein Gericht nicht eindeutig geurteilt hat, das ist nicht illegal, machen wir es einfach mal. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter.
Genau.
Und auch hier hilft es immer mal so ein bisschen, den Blick über den Teich zu wagen. In den USA ist Datenhandel schon immer eine große Sache gewesen oder schon länger eine große Sache. Also schon lange seit vor 2001 und der Paranoia, die da jetzt so grassiert. In den USA gibt es ja nicht wie hier Personalausweise, Melderegister in dieser strengeren Form.
Nee.
Dort hast du dafür aber eine Lebensnummer. Das ist das, was wir hier in Deutschland zumindest noch nicht haben, weil das Bundesverfassungsgericht zumindest vor 20 Jahren dann noch dagegen entschieden hat. Nee, 25 Jahren inzwischen ist es her. In den USA hast du eine Lebensnummer, das ist deine Sozialversicherungsnummer.
Richtig.
Und es gibt Firmen, die Daten im Zusammenhang mit diesen Sozialversicherungsnummern sammeln und dann verkaufen. Ja, das ist also letztlich auch Datenhandel. In den USA darf ich ja meinen Namen ändern, so oft ich will.
Mhm. Aber nicht diese Sozialversicherungsnummer.
Aber diese Sozialversicherungsnummer ist eindeutig. Ja, und es gibt auch einen Markt für Sozialversicherungsnummern an sich, weil der ein oder andere verschwindet einfach spurlos und hinterlässt quasi seine Nummer. Und mit der kann man ja noch ein bisschen Unfrieden stiften.
Die bevor ist dann sozusagen wieder frei, wenn man so will.
Die ist dann quasi frei, ja.
Ja.
Also das ist tragisch. Ein Bekannter von mir hat sich das mal zugelegt. Ja, der hat sich eine zweite Nummer zugelegt, weil er einfach nicht wollte, dass jeder weiß, was er so tut und hat wieder aufgebaut. Sicherlich nicht legal, aber der gehört auch so ein bisschen zu diesen ganzen Amerikanern, die sagen, der Staat hat überhaupt kein Recht, in mein Leben einzugreifen. Ja, er gehört auch zu den Leuten, die meinen, wenn, was weiß ich, selbst wenn ein Polizist ohne dass er irgendwie Erlaubnis dazu hat, mein Grundstück betritt, dann darf ich ihn rausjagen. Also das ist so die ganz krasse Variante. Aber letztlich kriegen wir das ja auf Umwegen hier auch. Ja. Das heißt hier nicht mehr Sozialversicherungsnummer, bei uns heißt das dann
Steuernummer.
Wird eingeführt, obwohl es eigentlich ein ganz klares Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt. Das war damals zur Volkszählung erlassen worden. Also da gab es eine Klage gegen die Volkszählung von, wann war die, 1983?
84,
genau. Und da gab es ein Urteil dazu und da steht eigentlich ganz klar drin, dass es keine sozusagen lebenslang gültige, eindeutig zuordnenbare Nummer geben darf.
Genau, aber jetzt darf es anscheinend doch.
Und jetzt führen sie es halt doch ein.
Dann wird wieder geklagt.
Wahrscheinlich, weil einfach noch keiner, also ich meine, es ist dagegen geklagt worden, aber es ist natürlich noch keine Klage mit Erfolg sozusagen durchgekommen. Das ist dasselbe wie mit der Vorratsdatenspeicherung, da ist auch noch keine Klage erfolgreich gewesen.
Nee.
Bisher ist es so, dass diese Steuernummer ähnlich wie die tolle Krankenkassenkarte von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt wird und sie einfach deswegen noch nicht ausgegeben wird. Ja, also ich habe da eine sehr lustige Nachricht darüber gelesen. Bürger werden plötzlich mit falschen Namen bedacht oder sie werden plötzlich zu Ausländern. Ihre Geburtsorte werden halt einfach verlegt. In einer Stadt, nämlich in Stade, Norddeutschland, sagt der Vizebürgermeister, dass gefühlte 100% der Steuernummern falsch sind. Ja, also dieser Bescheide enthalten falsche Daten.
Die haben falsch gekauft.
Die meisten der Bürger der Stadt würden ihre neuen Herkunftsländer, Namen, Familienverhältnisse eher mit Humor nehmen, aber andere sind wahrscheinlich und auch völlig berechtigt irritiert. Ich meine, stell dir vor, Tanja, plötzlich würdest du einen Bescheid bekommen, dass du in Kasachstan geboren wurdest und dass dein Geburtsname nicht Moos, sondern Ibrahim war, und du würdest dir doch verarscht vorkommen, oder?
Ja, also wenn jetzt das so offensichtlich falsch wäre, ich würde einfach sagen, die haben anscheinend Computer benutzt. Weil einem Menschen würde sowas halt auffallen, eigentlich. Schätze ich. Hat sich mal zwei Zettel vertauscht, gut, kann vorkommen. Ich würde da anrufen und fragen, ob wir das bitte korrigieren können. Aber wahrscheinlich würde ich nicht durchkommen.
Aber in den Augen von Politikern ist das ganz einfach. Man nimmt einfach diverse Datenbanken, führt die zusammen und dann funktioniert alles einwandfrei.
Da wirft man ein bisschen Geld drauf und schon klappt die Sache.
Genau.
Ja, ich weiß, das ist so.
Ja, in der Praxis sieht es leider dann ganz oft anders aus. Das haben wir ja schon diverse Male gesehen. Ja, ich sag mal, diese LKW-Maut zum Beispiel war ja auch so ein System von Pleiten, Pech und Pannen. Also das ist ja nichts Neues.
Aber die haben wir ja inzwischen mehr oder minder erfolgreich eingeführt und umgesetzt.
Ja, mit entsprechender Verzögerung.
Und so.
Bei der Krankenkassenkarte ist uns das bisher Gott sei Dank erspart geblieben. Bei der Steuernummer bislang dann auch.
Naja, die Verzögerung nicht.
Ja, aber dass sie dann eben da ist. Ja,
aber das wird sicherlich auch noch kommen. Wir werden es irgendwann eventuell... Allerdings, wie gesagt, die Stimmung ändert sich gerade. Mit Bezug auf Datenhandel, jetzt sind so die ersten Kritiker, sagen so, ja, also wenn wir so ein Problem haben hier mit unseren Daten und so weiter, wie soll das denn mal werden, wenn wir unsere medizinischen Daten alle zentral speichern und so weiter? Siehe dazu auch unsere letzte oder vorletzte Sendung zum Thema Gesundheitskarte.
Ja.
Und naja, das kann ja noch lustig werden, sagen wir mal so. 17:37 Uhr fast, wollen wir mal eine Musik spielen?
Ja, machen wir ein bisschen Musik und dann.
Und weil es ja so hochsommerlich ist, wir haben besonders hier im Studio ziemlich sommerliche Temperaturen, spielen wir mal den Gartenteich Springbrunnen. Das ist der, den ich am Anfang der Sendung angekündigt und dann doch nicht gespielt habe. Jetzt kommt er dann doch noch. Der Nordfunk ist hier am 4. Mittwoch im Monat, wie immer, um 17 Uhr. Wir haben inzwischen schon 17.40 Uhr. Damit ist, wenn ich richtig rechne, ein Drittel der Sendung schon wieder rum. Das geht immer unheimlich schnell. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Jetzt geht's weiter. Unser Thema ist der Datengau. So, wir haben jetzt ein bisschen beleuchtet die Ereignisse der letzten Tage. Es sind unheimlich viele Daten verloren gegangen. Allerdings nicht erst in den letzten Tagen, sondern auch schon lange vorher immer wieder mal. Aber in den letzten Tagen ist so ein bisschen was rausgekommen. Und alle haben sich so ein bisschen erschreckt, dass das ja alles so schlimm ist, und heißt ja auch immer, oh, das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs und wer weiß, was da noch alles ist mit dem legalen und illegalen Datenhandel.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt ja mehrere sozusagen Bereiche, die wir vielleicht noch beleuchten wollen. Es ist einmal ja der kommerzielle Wert von Daten.
Genau.
Und vielleicht, ob das ein Ansatzpunkt wäre, an dem man sozusagen das Problem ein bisschen eindämmen könnte. Dann gibt es sicherlich den Bereich der Frage der Kriminalität. Ja? Also was daran ist legal, was ist illegal, wo ist die Grauzone genau? Ja, also kann man da überhaupt irgendwo klare Grenzen ziehen? Ja, über das Ausmaß brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht mehr groß zu unterhalten. Ja, also nach Einschätzung des großen C, also des Chaos Computer Clubs, sind von den 60 Millionen Adressen mehr oder weniger alle auf dem Markt. Ja, also das wird fast alles irgendwo auf dem Markt verfügbar sein.
Du meinst jetzt von den deutschen Bundesbürgern?
Richtig, ja. Ja, Frank Rosengart vom großen C, der hat dazu auch noch so schön gesagt, die beste Methode gegen Adress- und Bankdatenhandel ist Datensparsamkeit. Das ist natürlich nur ein Teil der Lösung des Problems. Es ist aber zumindest das, was man als Privatmensch auch als erstes dagegen tun kann. Ja, weil ständig hat man mit persönlichen Daten zu tun und da ist immer die Frage, wen gibt man die raus? Da rufen immer mal wieder Leute an, die machen angeblich irgendwelche Umfragen. Im Internet gibt es tolle Foren und Seiten, auf denen man sich überall registrieren kann und tolle Sachen, die man gewinnen kann, wenn man sich irgendwo registrieren kann und so weiter. Ist die Frage, möchte ich sozusagen nach allem greifen, was mir sozusagen vor die Nase gehalten wird, oder will ich nicht doch lieber mir zweimal überlegen, wem ich eigentlich meine Daten anvertraue?
Ja, mit der Datensparsamkeit ist ja so eine Sache, denke ich mir gerade. Wenn ich beispielsweise über das Internet Dinge einkaufen will, und das ist ja recht populär geworden, dann trete ich ja mit irgendeinem Händler in Kontakt. Aber im Gegensatz zur Stadt, wo es halt quasi eine abzählbare Menge von Händlern gibt, gibt es im Internet eine fast nicht mehr abzählbare Menge von Händlern. Und ich suche ja auf einer Suchpreissuchmaschine zum Beispiel die günstigste Festplatte. Und dann kommt raus, die gibt's bei festplattenfürdich.de oder sowas. Und irgendein Händler, wo ich gar nicht weiß, wer das ist, und ich kaufe die da mal gutgläubig. Dann muss ich dem wieder jetzt meine Adresse mindestens geben, eventuell meine Bankverbindung. Und schon habe ich jetzt meine Daten wieder weitergegeben an jemanden, den ich eigentlich gar nicht kenne. Mit ein bisschen Glück kriege ich meine Festplatte auch. Aber wie will ich jetzt dann da Datensparsamkeit praktizieren? Will ich dann sagen, okay, ich kaufe jetzt nur noch bei zwei Händlern, die ich kenne, anstatt mir das günstigste Angebot rauszuholen?
Ja, da fängt es schon an. Es gibt diverse Zertifikate von Firmen, die behaupten, dass sie sozusagen die Glaubwürdigkeit und auch die Datensicherheit und Ähnliches von Händlern überprüfen. Wie viel das wert ist, weiß ich nicht. Es ist halt die Frage, gehe ich wirklich zum allerbilligsten Händler oder suche ich mir doch lieber mal jemanden, der ein bisschen vertrauenserweckend auch ist, ja, und nicht nur irgendeine Klitsche an der Ecke.
Ja. Ja, das kommt halt wirklich drauf an.
Also ich denke, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Wenn ich zum Beispiel gehe zu meinem Autohändler, fahre mit meinem Auto dahin und der sagt, hier, du, pass mal auf, bei deinem Auto ist jetzt der nächste Ölwechsel fällig, sollen wir das gleich mitmachen? Dann denke ich, das ist halt eine Datenspeicherung oder einfach eine Art von Service, die ist halt für mich okay. Ja, ich kenne diesen Händler, ich weiß, was der mit meinen Daten macht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die andere Seite, wenn ich im Internet was kaufe, ich weiß halt nicht, was damit passiert, ich weiß nicht, wo die Daten hingehen. Ich weiß nicht, was mir zum Beispiel Amazon, auf welcher Basis Amazon mir die Angebote präsentiert, wenn ich zum Beispiel da eine Festplatte kaufe, ist natürlich ganz klar, dass ich die Festplatte auch irgendwo einbauen muss. Ich habe zwangsläufig dann wahrscheinlich auch einen Computer und so entsteht dann halt immer mehr Werbung, ja, die dann letztendlich dann dazu benutzt wird, um mehr zu verkaufen. Beim VW-Händler mag das auch so sein, aber ich denke, da ist es halt auch so eine Art, ja, Vertrauensbasis. Da ist es dann in Ordnung.
Du hast auch dann eher noch dieses diesen persönlichen Kontakt zu jemandem sozusagen, ne?
Ja, klar.
Was beim Internet ja völlig entkoppelt wird. Du sprichst mit keiner Menschenseele mehr, ob da jetzt irgendwelche Leute sind, die dein Päckchen einpacken und verschicken oder ob das alles komplett durchautomatisiert ist mit irgendwelchen Maschinen, die das verpacken oder so, weißt du ja auch noch nicht mal.
Ja, klar. Und ich meine, klar, die Daten werden beim VW-Händler wahrscheinlich auch in einem Computer irgendwie digital abgelegt, das ist ganz klar. Aber ich denke, wenn die Daten mal erstmal wirklich so gebündelt in der Datenbank irgendwo bei einem Hardwarehändler verfügbar sind, lassen sie sich halt, wenn sie einmal im Computer sind, viel leichter verarbeiten, zusammenfügen, zum Beispiel eine CD. Wir hatten eben das Beispiel gehört mit 6 Millionen Kundendaten. Die kann ich zur Not auch mal per E-Mail verschicken. Das geht heutzutage, ja. Macht es halt alles viel, viel einfacher, Daten zu analysieren, zu vernetzen. Und da entstehen dann letzten Endes dann auch noch mehr Daten, die unter Umständen dann sogar noch besser und genauer werden.
Ja, beim Sammler sozusagen.
Genau.
Mhm. Ja gut, aber sagen wir mal, bei deinem lokalen Händler kannst du eher davon ausgehen, dass der nicht so sehr daran partizipiert. Ne? Das ist ja, der ist nicht so digital wie ein digitales Internetkaufhaus, stelle ich mir vor. Der benutzt den Computer halt, weil er seinen Zettelkram halt loswerden wollte und weil das halt alles ein bisschen schöner funktioniert. Wobei, das kann man auch in Zweifel ziehen.
Ja, da ist natürlich auch die Frage, ob er so viel Interesse mal daran hat, Daten weiterzugeben. Und ich denke, da lässt sich das alles vielleicht auch noch ein bisschen besser nachvollziehen. Ja? Also ich stelle mir zum Beispiel irgendwann auch mal vor, dass mein Händler sagt, hier, kauf bei mir ein, bei dir sind meine Daten sicher, ich investiere in Datenschutz. Das wäre meiner Meinung nach auch ein gutes Mittel, um halt einfach auch ja, Datenschutz irgendwie ja, als Werbung zu benutzen, zur Kundengewinnung.
Ja, dafür musst du, bist du aber darauf angewiesen, dass die Kunden da überhaupt Interesse dran haben. Und da habe ich jetzt so ein bisschen meine Bedenken, muss ich zugeben.
Also ich merke es halt, also in letzter Zeit auch so im persönlichen Bekanntenkreis, dass es halt immer mehr wird. Die Skandale werden immer mehr, es werden halt einfach immer mehr Menschen davon betroffen. Es ist nicht mehr so, ich denke mal so abstrakt, dass hier und da mal irgendwie so eine Handvoll Daten abhanden gekommen sind. Das sind halt Mengen, ja. 6 Millionen Daten, ja, das sind im Prinzip schon mal jeder Zehnte, der sich auf dieser CD befunden hat, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass halt so ja, Kleinkinder keine Kontos haben, in der Regel. Mhm. Ja, das ist halt schon eine reelle Größe. Ich denke, da wächst halt einfach die Bedrohung.
Das ist eine gute Quote. Trotzdem wäre mir jetzt nicht so ganz bewusst, also ich, gefühlt würde ich sagen, habe ich keinen Nachteil, nur weil irgendjemand jetzt meinen Namen weiß. Ja, also ich meine, er weiß ja trotzdem nicht, wer ich bin. Da ist ein Name, der gehört zu einer Adresse, Telefonnummer vielleicht noch.
Ja, interessant wird es halt da dann, wenn du die Daten mit anderen Daten verknüpfst. Ja, klar, also Name, Adresse steht in jedem Telefonbuch. Wenn ich mir dann irgendwann vielleicht mal die Möglichkeit bekomme, mir anzusehen, aufgrund deiner Punktekarte, sei es jetzt Payback oder irgendwas anderes, mir mal anzuschauen, was du so einkaufst, kann ich letzten Endes dann auch Rückschlüsse ziehen, wie eventuell dein Bildungsstand ist, wie dein Einkommen ist. Ich kombiniere das mit deinem Amazon-Profil, dann weiß ich, was du dir so ansiehst, wie vielleicht deine politische Richtung, deine politische Meinung ist. Ja, und so kann ich das immer weiter fortführen.
Das ist richtig. Die Frage ist, ab welchem Punkt wird es gefühlt unbequem für den Kunden? Also solange du jetzt Daten über mich sammelst, ohne dass ich das mitkriege, im Geheimen irgendwelche Sachen verknüpfst, ein Profil anlegst und so weiter, solange ich das überhaupt nicht mitkriege, ist das zwar trotzdem schlecht oder sagen wir mal verwerflich, aber im Grunde habe ich erstmal keinen gefühlten Nachteil. Nachteil wird es ja erst, wenn ich nach Amerika einreisen will. Und wie geschehen, also nicht bei mir, aber bei einem anderen Fall, nicht reingelassen werde, weil es heißt, ja, sie haben auf ihrer Amazon-Wunschliste Bücher stehen, die irgendwie amerikakritisch sind. Also nicht gekauft, sondern nur gewünscht. Und das steht im Internet und dann lassen sie mich möglicherweise nicht rein. Den Fall gab es auch tatsächlich mal.
Ja, die Amis sind ja ziemlich weit voraus, in Anführungsstrichen. Ja, bei denen hat die Paranoia ja seit 2001 ständig neue Ausmaße erreicht.
Das ist richtig.
Dort gibt es ja dieses System, nach dem nicht nur Ausländer, sondern überhaupt jeder, der in die USA reist oder zum Teil auch innerhalb der USA reist, gescreent wird, ja, mit dem Flugzeug. Und als sie dieses System vorgestellt haben, haben sie schon gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass in etwa 6 Millionen US-Bürger nicht mehr in der Lage sein werden, ein Flugzeug zu betreten, weil sie auf der roten Liste landen werden, aus irgendwelchen Gründen.
Das muss man in Kauf nehmen.
Da hat es natürlich ein bisschen Aufschrei gegeben, aber nicht sonderlich viel. Inzwischen sind sie dann natürlich noch weitergekommen. Ja, das heißt, der Staat kauft von all diesen Datensammeldiensten, die diese Sozialversicherungsdaten und so weiter sammeln, Daten ein, verknüpft die mit den diversen Datenbanken, die die diversen Geheimdienste ja auch sammeln und kriegt dann am Ende ein gigantisches Konvolut an Daten, inklusive der natürlich mit jeder Datenbank, die man zueinander zuklatscht, potenzierten Fehlerquellen, die dann dazu führt, dass zum Beispiel Air Marshals, das sind die zivilen Beamten, die auf die Flugzeuge gehen sollen, um die Flugzeuge sicher zu machen, schon in mehreren Fällen nicht in die Flugzeuge reingekommen sind, weil sie in der Sicherheitskontrolle gar nicht durchgelassen wurden. Und die dürfen ja ihre Identität nicht freigeben. Die dürfen also dem Kontrollbeamten nicht sagen, hey du, ich bin der Air Marshal, ich muss hier durch, sondern die gehen wie alle anderen durch, damit sie eben nicht auffallen. Ja? Und kommen dann eben eventuell dann nicht an Bord, weil sie in der Sicherheitskontrolle hängen bleiben. Weil zum Beispiel in einem Fall hieß er so wie jemand, der auf der gesuchten Liste des FBI steht.
Genau. Das ist dann so der Punkt, wo es ins Absurde abgleitet, wenn man seine Sicherheitsbeamten aus Sicherheitsgründen nicht ins Flugzeug lässt, zum Beispiel. Oder ein anderer witziger Fall, wo ein Pilot seine Nagelschere in der Sicherheitskontrolle abgeben musste, weil Nagelschere ist natürlich ein hochgefährliches Mordinstrument, wie wir alle wissen. Das gilt allerdings nicht für die Axt, die standardmäßig im Cockpit verfügbar ist, die halt für Notfälle, als Notfallausrüstung einfach mal da ist. Ne? Und uns ist allen klar, dass die Axt selbstverständlich weniger gefährlich ist als die Nagelschere eines Piloten.
Zumal es wenig Sinn macht, sein eigenes Flugzeug zu entführen.
Das macht unter Umständen schon Sinn. Dann müsste man dem Piloten das Flugzeug wegnehmen, weil dann bricht der Flugverkehr komplett zusammen. Das ist dann wieder das Problem. Aber eigentlich fand ich die Überlegung interessant, dass diese ganze Datensammelei oder beziehungsweise dann der Einsatz der Daten eigentlich erst dann wehtut, wenn wirklich mal was auf mich zurückkommt. Also wenn ich nach Amerika will und der Beamte hält mich irgendwie auf, weil er sagt, ihr Amazon-Profil ist nicht in Ordnung. Wo ich so denke, so jahrelang bei Amazon Bücher gekauft und so, nie Probleme gehabt. Und ja, okay, ich kriege passende Werbung und Werbung nervt mich so oder so, ob die jetzt passt oder nicht, ist dann auch egal. Aber erst wenn ich dann halt so eine Restriktion plötzlich habe, dann auf einmal bin ich betroffen. Ne? Und dann tut es auf einmal weh.
Ja, und dann tut es auch gleich richtig weh. Ja.
Unter Umständen.
Ich mein, ja, dann ist der Amerika-Urlaub unter Umständen halt an der Grenze zu Ende und ich stehe 12 Stunden später wieder an meinem Ausgangsflughafen.
Wenn sie mich denn überhaupt wieder in ein Flugzeug zurücklassen. Wahrscheinlich.
Das tun sie, ja. Die halten einen dann 6 bis 8 Stunden fest.
Bis man zu erschöpft ist, um irgendeine Schandtat zu begehen.
Und schicken einen dann zurück. Ja, und wann die ganzen Carrier sind verpflichtet, in so einem Fall den Passagier wieder mit zurückzunehmen. Ja.
Kostenlos?
Ja, also vom US-Staat kriegen sie jedenfalls kein Geld dafür. Ja.
Nee, ich meine, für mich kostenlos. Wahrscheinlich muss ich meine eigene Rückreise.
Naja. Nee, ich glaube nicht, aber das preisen die halt dann auch mit ein, ja.
Oder so, ja, genau.
Ich meine, du fliegst dann halt nicht in 2 Wochen zurück, sondern du fliegst dann halt schon heute zurück.
Ist auch egal.
Tut denen auch nicht groß weh, ja.
Ja, das ist schon richtig.
Das sind halt alles so Sachen. In Großbritannien übrigens haben sie jetzt auch schon das nächste Level der Paranoia erklommen. Die Briten sind da ja auch sehr kreativ, wenn es um neue Methoden der Datensammlungen geht.
Das sind ja
alles
auch
natürlich zum Schutz der Bürger.
Das sind ja auch diejenigen, von denen die Amerikaner abstammen, mehr oder minder. Wobei kann man sie auch nicht mehr sehen heutzutage. Aber.
In Großbritannien ist es so, dass die Polizei jetzt eine Datenbank aufbauen will, in der alle Informationen gesammelt werden, die Polizei so bekommt, unabhängig davon, welchen Wahrheitsgehalt diese Informationen haben. Das heißt, bis hin zu, ich sag mal, im schlimmsten Fall übler Nachrede, wird da alles drin gespeichert.
Okay.
Und ein hochrangiger Polizeibeamter wurde, ich habe es dummerweise gehört, das zu den Sachen, die ich neulich gelesen habe und mir nicht ausgedruckt oder abgespeichert habe. Aber ein hochrangiger Polizeibeamter hat dazu dann nur gesagt, ja, das ist durchaus notwendig und sinnvoll, weil da kann man ja sozusagen auch hören, was Menschen so über ihre Mitbürger denken und das würde ja auch schon einiges an Anhaltspunkten liefern und diese Datenbank soll zum Beispiel auch Arbeitgebern zugänglich gemacht werden. Ja? Das heißt, wenn ich jemanden einstelle, kann ich ja erstmal gucken, was da für Gerüchte über den im Umlauf sind.
Oh,
das
cool,
ist auch ganz spannend.
Dann gibt es wieder mehr freie Stellen.
Ja, ich meine, in Großbritannien haben sie ja auch, nachdem es da ja eine Phase der Hochzeit der Gewerkschaften gab, inzwischen auch das amerikanische Hire-and-Fire-System wieder. Das heißt, da ist man seinen Job auch ganz schnell wieder los, wenn man plötzlich irgendwie üble Gerüchte über sich im Umlauf hat.
Mhm.
Ja, also...
Das ist uncool.
Ja.
Und dann, genau, und das sind dann so die Stellen, da tut es dann auch wieder richtig weh, wenn man dann halt quasi aufgrund von irgendeiner Datensammelei plötzlich seinen Job verliert oder keinen kriegt oder so.
Ich denke, was da vor allem richtig schmerzt, ist halt irgendwann mal irgendwie von dieser Liste wieder runterzukommen. Ja, das ist natürlich dann hart, wenn irgendwie 10, 15 Leute über mich irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, die dummerweise in dieser Datenbank landen, ich aufgrund dessen meinen Job verliere. werde ich ja höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so schnell einen neuen finden und beweise da mal dann das Gegenteil oder versuche von dieser Liste wieder runterzukommen.
Mhm. Vollkommen richtig. Ja, und Daten haben ja auch so ein bisschen die Eigenschaft von Unkraut. Die gehen ja nicht kaputt. Also die haben tendieren auch nicht gerade dazu, aus Versehen zu verschwinden. Also ich meine, die gehen zwar immer wieder verloren, aber dabei duplizieren die sich ja in der Regel. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass die dann an der Ursprungsstelle dann auf einmal fehlen. Außer halt bei der Bundeswehr. Ne? Da gab es auch diesen Fall mit, wir haben irgendwie hier so ein paar Daten verloren und das Backup habe ich ist leider unbrauchbar geworden. Ne? Gab es noch mal vor einiger Zeit.
Ja gut, das passiert natürlich auch manchmal, dass ein Backup unbrauchbar ist und die Daten dann ganz weg sind. Aber bei solchen Daten, über die wir heute reden, ist das eher selten der Fall, weil die haben einen kommerziellen Wert.
Da macht man richtig gutes Backup und so.
Hm. Da macht man dann richtig gute Backups, die man dezentral lagert, bei sich zu Hause am besten. Und dann kann man die halt auch noch zweit- und drittverwenden. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, bei einigen dieser Fälle, dass das nicht mal der Callcenter-Betreiber war, sondern dass das irgendeiner der Mitarbeiter war, die ja dort auch nicht unbedingt üppig bezahlt werden. Und der hat sich da auf diese Weise dann noch ein schnelles, kleines Nebeneinkommen erschlossen.
Kommt auch immer wieder vor.
Hm? Ist ja nicht so, dass alle diese Computersysteme optimal abgesichert wären.
Ist ja auch lukrativ. Mein CD-Rolling, 6 Millionen Daten draufgebrannt, dafür 850 Euro, das ist ein guter Einsatz.
Ja, wobei der Mann offensichtlich auch den Marktwert nicht kannte, sondern er hat mehr verlangt.
Das war ein Stümper, so gesehen.
Ja, kein Profi. Ah.
Wahrscheinlich war der Käufer kein Stümper und hat jetzt dann 12 Millionen Euro damit verdient.
Ja, der
beim Einsatz von
850. Der Käufer war in diesem Fall...
Stimmt,
war das der Bund der Verbraucherschutzorganisationen.
Haben die tatsächlich gekauft oder nur das Angebot gesehen?
Ich glaube, die haben das in der Tat gekauft, so wenn ich das richtig verstanden habe, und dann an den Bundesdatenschutzbeauftragten übergeben.
Ach ja, aber wahrscheinlich hat er das sowieso mehrfach verkauft.
Ich wollte gerade sagen, ja, also...
das ist ja auch noch so ein Problem.
Inzwischen ist das Ganze auch bei der Staatsanwaltschaft und so weiter, aber... hey, wie gesagt, 250.000 Euro Strafe. Also ich meine, das ist sehr übersichtlich. Wenn ich durch den Handel mit den Daten 10 Millionen mache, dann ziehe ich einfach 250.000 davon ab. Und dann bleiben noch immer 9,75 Millionen für mich übrig.
Das kann man als Steuern betrachten oder
das
so.
Das ist dann immer noch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, man kann Daten auch direkt verwerten.
Als Verkaufsgenehmigung oder sowas.
Es gibt einen, der hat das relativ kreativ gemacht. Der hat aus Daten, die im Wesentlichen von Lotterien und Ähnlichem kamen, dann einfach Lastschriften verschickt, ja, Lastschriftaufträge, und hat von allen möglichen Leuten, von Konten zwischen 50 und 70 Euro abgebucht.
Und da muss mir doch jetzt auch nochmal einer erklären, wie das geht. Weil normalerweise, ich kenne das ja normalerweise so, wenn ich, mich schreiben meine Vertragspartner oder Geschäftspartner immer mal an, unterschreiben sie jetzt die Einzugsermächtigung, weil das ist ja auch alles viel einfacher und also für die ist es ja auch vor allem zuverlässiger. Und dann vergesse ich nicht dauernd das Überweisen und so weiter und manchmal offerieren die mir dann auch Rabatte, wenn ich das mache und so weiter. Die buchen aber nicht ab, wenn ich es nicht unterschreibe. So, die Bank scheint es aber gar nicht zu prüfen.
Nö, bei den größeren Firmen ist das so, dass das über die Banking-Software gebe. Ich gebe da elektronisch die ganzen Lastschriftaufträge ein und nur im Fall, dass sozusagen Unstimmigkeiten sind, kann die Bank dann sagen, ja, da hätten wir aber doch gerne mal gewusst, hier, wie sieht's aus, da muss ich die Dinger vorzeigen. Aber zunächst einmal läuft das alles auf gut Glauben.
Und ich kann das Geld ja zurückbuchen, wenn einer unberechtigt von meinem Konto...
Richtig, da sagt man ja halt eben, die Gefahr ist ja nicht da, weil ich kann ja alles zurückbuchen. Ja, und dann entstehen dem, der die sozusagen Lastschrift beauftragt hat, auch noch Kosten. Nur wenn ich halt mal eben von 1.000 Leuten 50 Euro abbuche, ja, und die alle innerhalb eines Tages, habe ich also 50.000 Euro auf dem Konto, und bis die mich gefunden haben, bin ich schon weg. Ja, ich meine, 50.000 Euro ist jetzt Kleingeld, ja, aber wenn man das Ganze ein bisschen professioneller im größeren Stil aufzieht, dann dürfte das überhaupt kein Problem sein. Ja.
Zumal das bei 50 Euro auch wahrscheinlich nicht sonderlich auffällt.
Richtig,
ja, dem einen oder anderen. Wenn es sind, dann fällt es schon auf.
Ja, aber das ist halt die Gefahr. Ja. Der Trick ist, man bleibt natürlich unter einer gewissen Grenze. Das hat es vor Jahren mal gegeben in den USA, mit Kreditkarten. Die haben damals Beträge zwischen 10 und 20 Dollar abgebucht, ja, die dann aber halt im ganz großen Stil, und sind damit relativ oft durchgekommen. Ja. Also die haben damit
so, Millionen so genau gemacht. Gut, gerade bei Kreditkarten prüft man das ja auch nicht unbedingt so genau manchmal.
Ja, da kriege ich ja eh Wochen später
erst. Da kriege ich dann acht Wochen später die Rechnung und kann mich sowieso nicht mehr, also an die Hälfte meiner Einkäufe nicht mehr erinnern, was eigentlich schade ist.
Ja. Also rechtlich gesehen ist es in Deutschland so, dass die Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke zwar erstmal zulässig ist, aber nur dann, wenn es listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten sind, die sich auf Zugehörigkeit zu bestimmten Personengruppen beziehen. Ja. Oder, also was weiß ich, Biertrinker, Raucher, was weiß ich, Autofahrer, solche Geschichten.
So halb anonym sozusagen.
Ja, aber vor allem, dass es gruppenmäßig zusammengefasst sind. Also nicht unsortierte Daten, sondern ich nehme halt eine Datenmenge und filter alle raus, die gerne Weißwein trinken, und verkaufe die dann an eine Firma, die Weißwein vertreibt.
Genau.
So. Oder sie dürfen auf Berufe oder akademische Grade oder Geburtsjahre oder so. Also zum Beispiel Geburtsjahr. Das ist erlaubt. Das exakte Geburtsdatum wiederum schon nicht mehr. Weil sozusagen ein Namen plus ein Geburtsdatum erlaubt eine sehr genaue Zuordnung zu einer bestimmten Person. Ja, Hans Müller gibt es bestimmt Tausende in Deutschland.
Aber mit einem bestimmten Datum nicht
mehr ganz so viele. Genau, an einem bestimmten Geburtstag wahrscheinlich 1 bis 2. Mhm. Ja. Also die Übermittlung von Kontodaten ist grundsätzlich nicht erlaubt. Also Kontodaten darf ich überhaupt nicht verkaufen.
Mhm, klar.
Das ist zwar nächstes Mal eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich es auch noch mit Bereicherungsabsicht mache, sprich wenn ich es nicht nur weitergebe, sondern verkaufe, dann ist es eine Straftat. Wie stark das dann geahndet wird, bleibt am Ende abzuwarten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat schon gefordert, dass man die 250.000 auf 10 Millionen anhebt, um da eine Abschreckungswirkung zu erzeugen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Das ist immer so diese Reflexhandlung, wir brauchen jetzt schärfere Strafen. Immer wenn irgendwas passiert, braucht man schärfere Strafen. Das funktioniert nicht. Ja, das schreckt einfach nicht ab.
Richtig.
In USA haben sie die Todesstrafe und trotzdem geschehen da Verbrechen, weil das schreckt einfach nicht ab. Und selbst in den USA gibt es immer noch Leute, die eine Verschärfung der Strafe fordern, was nach der Todesstrafe dann auch wirklich schwierig wird.
2 Todesstrafen.
Ja, im Mittelalter gab es das mal. Da gab es dann die verschärften Formen der Todesstrafe, aber die Details sind nicht so appetitlich. Die würde ich jetzt gerne nicht so ausbreiten. Und wir kommen da auch sehr weit vom Thema.
Genau, das wollten wir nicht. Da kommen wir allerdings dann auch schon so in den Bereich des illegalen Datenhandels, den es ja neben dem legalen Datenhandel ja auch noch gibt.
Ja, und da ist die Frage, wo beginnt Illegalität? Also ich meine, nehmen wir einen relativ aktuellen Fall. Ein bekannter deutscher Bundesminister kauft mehrere Millionen Kontodaten aus einem kleinen Staat in Europa, nämlich eben Kontodaten aus Liechtenstein. Ich glaube, es war Liechtenstein. Um Steuerbetrüger zu finden. Und das Ganze wird dann halt als vollkommen legal und gerechtfertigt hingestellt. Jetzt stelle ich mir dann quasi als kleiner Callcenter-Mitarbeiter dann die Frage, warum ist es dann illegal, wenn ich mal eben die Kontodaten, die ich hier so zur Verfügung habe, auch verkaufe? Vielleicht nicht an den Bundesfinanzminister, sondern an irgendjemand anderen. Aber das kann doch dann auch nicht illegal sein.
Der hat ja andere Absichten.
Moment. Der Finanzminister hat ja technisch gesehen auch, also zwar nicht persönlich, aber zumindest was seine Institution angeht, auch eine Bereicherungsabsicht.
Aber eine legale.
Ja,
das ist dann... Im Prinzip geht es ja gar nicht um Bereichern, es geht um Betrugsaufklärung.
Ja, aber es geht jetzt, sagen wir mal, darum, erstmal um überhaupt das Gefühl, begehe ich eine Straftat? Ja, weil... Das will man ja durch hohe Strafen möchte man eine Abschreckungswirkung erzeugen. Wenn man aber gleichzeitig auf der einen Seite sagt, wir verschärfen jetzt die Strafen, auf der anderen Seite selber illegale Daten vom Schwarzmarkt einkauft, dann zeige ich ja eigentlich, dass ich mit zweierlei Maß messe. Ja, das, mindestens.
Das Problem haben wir ja nicht zum ersten Mal. Schauen wir uns die Vorratsdatenspeicherung an. Ja, der Staat fordert irgendwie Datensparsamkeit, einen vernünftigen Umgang mit Daten, und selber ist er oder entwickelt er sich zu der größten Datenkrake in der ganzen Bundesrepublik. Er schützt seine Bürger nicht wirklich vor Datenmissbrauch, er sammelt halt selber sehr viele Daten.
Genau, immer mit dem Ziel, die sehr sicher aufzubewahren und sehr gezielt einzusetzen. Das ist zumindest das erklärte Ziel. Dass das nicht klappt, wissen wir. Das ist klar. Es kommen nämlich auch immer wieder Daten abhanden, von denen man das eigentlich gar nicht wollte, die man eigentlich sicher verwahren wollte. Und das wird natürlich auch bei der Vorratsdatenspeicherung passieren. Zum Beispiel, wenn das E-Plus Callcenter dann halt eben die Daten verkauft, die E-Plus da gesammelt hat oder so.
Ja, das ist halt auch die Sache. Ja. Wenn dann die Telekom die Vorratsdaten gespeicherten Datensätze eben benutzt, um angebliche Lücken in der eigenen Firma aufzudecken, dann wird es dann halt auch schon wirklich kriminell. Und da ist halt wirklich die Frage, warum dürfen die das dann nicht? Ja, weil der Staat darf es ja letztlich auch. Ja.
Na gut, also so kann man das aber eigentlich nicht sehen. Es dürfen halt nicht alle das Gleiche. Es darf zum Beispiel auch nicht jeder Steuern erheben. Das darf halt, oder?
Richtig.
Darf
die Steuern erheben? Aber da ist halt dieses Unrechtsbewusstsein, ist halt einfach, wenn es von oben vorgemacht wird, auch wenn die Voraussetzungen andere sind, dann verschwindet das Unrechtsbewusstsein. Ja.
Es wird zumindest geschwächt, meinst du?
Es wird definitiv geschwächt, ja, weil... Wie gesagt, wenn der Minister illegale Daten kaufen darf, kann ich das auch machen, ja. Vielleicht habe ich ja auch eine ganz redliche Absicht dahinter, ja. Er stellt sich natürlich hin und sagt, ich handle ja in redlicher Absicht, ich will Steuerbetrüger fangen, damit für alle die Steuern geringer werden, ja. Das klingt zunächst einmal sehr lauter.
Kann man auch genauso gut sagen, ich versuche mit den Daten auch der Menschheit was Gutes zu tun, indem ich meine Produkte verbessere oder sonst irgendwas.
Ja, und ich meine, das ist halt, die Gefahr besteht immer darin, ja, der erste Schritt ist, dass man unter irgendeinem Vorwand und einem guten Zweck anfängt, Daten zu sammeln und dann sozusagen schleichend den Verwendungszweck der Daten immer weiter ausweitet.
Gut, das ist bei den staatlich gesammelten Daten so. Bei privat gesammelten Daten ist es, glaube ich, nicht ganz so, weil man sich vermutlich nicht so drauf beschränkt. Ne? Wenn man Daten sammelt als Privatmann, also beispielsweise im Payback-System, legt man sich ja nicht unbedingt selber so eine Grenze auf, dass man sagt, ich benutze die aber nur für Werbung. Sondern das ist einfach so ein mal gucken, was kommt. Wir sammeln erstmal und unser Ziel ist erstmal Werbung, aber mal gucken, was man sonst noch machen kann.
Ja.
Und da geht der Staat halt anders ran. Ne? Der sagt zumindest vorher, wir machen aber nur für die Verbrechensbekämpfung und dann so nach und nach.
Na gut, ich meine, Firmen sammeln auch erstmal nur Daten und lagern die dann und irgendwann stellen sie vielleicht fest, hey, mit den Daten kann ich ja nochmal Geld verdienen. Ja? Oder ich kann nicht nur mit meinem Hauptprodukt Geld verdienen, sondern ich kann auch nochmal schnell zusätzlich Geld verdienen, indem ich die ganzen Daten, die ich da habe, nochmal ausschlachte und damit vielleicht noch Werbung mache oder die weiterverkaufe. Und
das ist vielleicht auch noch ein zusätzliches Problem. Die Daten, die heute gesammelt werden, das sind ja schon so viele, dass man die teilweise gar nicht vernünftig auswerten kann oder zumindest nicht in allen Facetten, sage ich mal. Wenn sich dann neue Sachen auftun in ein paar Jahren, dann stehen die Daten von heute immer noch zur Verfügung. Die verschwinden ja nicht. Das heißt, die Daten, die ich heute abgebe, die werden dann in ein paar Jahren zu irgendeinem Zweck weiterverwendet, den sich heute noch kein Mensch überhaupt vorstellen kann.
Also ich sehe da auch halt zwei Probleme jetzt in dieser, ja, ich sag mal, einfach generell Informationsgesellschaft. Wenn die Daten halt digital sind, ich kann sie unheimlich günstig speichern, ja. Also Festplatten speichern, die Preise sind ja extrem gefallen. Ich kann sie sehr gut, ja, aufbewahren. Und ich denke auch, das Unrechtsbewusstsein ist halt einfach kleiner, ja. Es ist halt ein Unterschied, wenn ich in eine Bank reingehe, mir da 10, 15 Aktenordner unter den Arm nehme und die gerade mit nach Hause nehme.
Das ist auch dann handfester Diebstahl.
Ja, aber
es fühlt sich zumindest so an.
Ja, es fühlt sich halt so an. Wenn ich eine CD irgendwo in den Computer reinlege, ein Rohling, und beschreibe den mit Daten, sind es im Prinzip exakt die gleichen Daten. Sie lassen sich sogar noch viel einfacher vervielfältigen, noch viel einfacher
verarbeiten. Es ist aber kein gefühlter handfester Diebstahl, denn du nimmst ja nichts mit. Du nimmst ja nur den Rohling wieder mit nach Hause, den du ja selber mitgebracht hast.
Ja,
oder wenn du ein bisschen dreister bist, dann nimmst du einen von der Bank, der da rumliegt oder so. Aber ja, selbst ja, das ist ein gefühlte 40 Cent.
Ja, das ist es ja. Das macht halt diese ganzen Verbrechen irgendwie noch. Ja, die Hemmschwelle sinkt halt extrem. Ja, weil es halt A, so einfach ist. Und B, es ist ja weit weg. Es ist eine silberne Scheibe. Die habe ich mitgebracht. Nehme ich auch wieder mit. Da ist halt jetzt ein bisschen was drauf. Gut.
Das siehst du dir ja kaum an.
Ja, richtig.
Das ist allerdings wahr. Das stimmt. Gut, das Problem hast du ja genauso bei Raubkopien, ne? Dieses, ob ich dir jetzt eine CD klaue und dir damit halt explizit schädige, also schade, einen Schaden zufüge, weil du es hinterher nicht mehr hast, oder ob ich die bei dir kopiere und du hast dein Original immer noch.
Richtig.
Das ist dann halt gefühlt gesehen ja auch nicht so ein großer Schaden.
Ja klar, und das ist halt, ja, kopieren geht immer einfacher. Probier mal 6 Millionen Kundendaten auf Papier zu kopieren, dann bist du ein paar Tage beschäftigt.
Und ich schade meinem Arbeitgeber, weil dann der Toner leer ist hinterher im Drucker, im Kopierer. Ja, ist auch so.
Ja, natürlich.
Und das Papier auch und so, ja, ja.
Ja, und du brauchst wahrscheinlich noch ein paar helfende Hände, um das wieder abzutransportieren.
Ja, den Firmenlaster und so. Genau. Vollkommen richtig. Ja, stimmt, das ist im digitalen Zeitalter sicherlich ein großes Problem, ja.
Aber also es gibt ein großes Gutachten von der unabhängigen Datenschutzorganisation in Schleswig-Holstein. Die hat das ganze System auch mal relativ gut durchleuchtet. Das ist also ein relativ langes Dokument. Ich werde mir mal aufschreiben, dass ich den Link dazu mal nachher bei uns mit auf die Seite draufschreibe, weil der erklärt das Ganze relativ gut. Wie dieser illegale Datenhandel funktioniert, das ist also ziemlich gut durchorganisiert. Das ist eigentlich ziemlich erschreckend, das zu lesen. Ja, vor allem, weil der Thilo Weichert sogar, also für mich, ein relativ kompetenter Mensch ist, während ich ansonsten zum Teil den Eindruck habe, dass die Datenschützer in Deutschland eher so diese Feigenblattfunktion haben. Ja, die sind ja auch, die haben ja letztlich, die können reden, aber die können ja nichts verhindern.
Die haben auch so ein bisschen, die resignieren teilweise auch ein bisschen, hatte ich den Eindruck.
Ja, weil sie ja nichts bewirken können.
Weil
sie können zwar sagen, uns gefällt es nicht, aber sie haben ja darüber hinaus keinerlei Befugnisse. Mhm. Sie haben
ja, klar,
kein Vetorecht, nichts.
Genau.
Das ist wirklich ein Feigenblatt.
Ja. Von daher kommen die langsam zu dem Punkt, dass sie sagen, macht doch, was ihr wollt, ihr hört ja eh nicht auf uns, was soll ich mich jetzt hier noch groß das anstrengen?
Es gibt inzwischen auch Ärger mit der EU deswegen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich die EU für die tollste Erfindung der Welt halte, aber in dem Fall haben sie durchaus recht. Die EU fordert nämlich vor allem eines, dass Datenschützer unabhängig sind. Und die sagen, in Deutschland sind die das gar nicht. Weil das nämlich weisungsgebundene oder letztlich Beamte sind, die letztlich damit den Ministerien unterstehen oder der jeweiligen Regierung unterstehen, die also noch nicht mal die notwendige Unabhängigkeit haben, was sie übrigens leider mit den Staatsanwaltschaften auch gemeinsam haben. Die sind auch weisungsbefugt, weisungsgebunden.
Ja, genau.
Ja, und ich meine, sie schreiben das hier sehr schön. Also da geht es jetzt noch nicht mal um alles, was wir heute besprochen haben. Ja. Vorgehensweise beim illegalen Datenhandel. Die Kundendaten einschließlich Kontoverbindungen werden auf unterschiedlichste Weise erlangt. Der größte Teil von Glücksspielunternehmen, wobei die Firmen selber behaupten, dass sie es nicht gemacht haben. Insofern werden das wahrscheinlich irgendwelche Mitarbeiter ohne Kenntnis der Geschäftsleitung gemacht haben. Das wird dann an Adresshändler weiterverkauft. Dazu kommen noch weitere Datenquellen, wie zum Beispiel gutgläubige Menschen, die bei telefonischer Kaltakquise freundlich alles zum Besten geben.
Kaltakquise heißt, jemand ruft an, mit dem ich noch nicht in Geschäftsverbindung getreten bin.
Richtig, Kaltakquise, genau, ist in Deutschland im Übrigen auch im
illegal.
Endkundengeschäft illegal.
Darf man
wird
nicht.
Wird trotzdem ständig betrieben. Dazu noch Daten aus der Inanspruchnahme von Internetdiensten. Angaben aus dem Zeitschriftenvertrieb, aus Spendensammlungen, aus Preisausschreiben. Also wirklich eine große Masse. Ja.
Da kommt was
und
zusammen.
Bei einem guten Teil kann man sagen, oder man kann eigentlich generell sagen, ist halt auch alles nicht erlaubt. Ja? Weitergabe von Kontodaten ist erstmal nicht erlaubt, wird trotzdem betrieben, scheint ja auch gut Geld zu bringen. So, die wurden dann weiterverkauft, im Wesentlichen an Callcenter, eine sehr beliebte Branche.
An Callcenter?
An Callcenter, vor allem, also das waren so die Hauptkäufer von solchen Daten, die dann zum Beispiel für Telefonakquise, also wieder Kaltakquise, dann diese Daten benutzt haben. Ist ja klar, wenn ich etwas tue, was an sich schon eigentlich mindestens in der rechtlichen Grauzone operiert, dann habe ich auch keine Hemmungen dafür, Daten zu nehmen, die aus der Grauzone stammen.
Das passt dann ganz gut, ja. Ja.
Callcenter sind meistens ja Auftragsunternehmen, die letztlich Provisionen dafür kassieren, dass sie auch eben erfolgreiche Verträge präsentieren. So, wenn ich dann halt schon Kontodaten und komplette Daten habe, ist es ja auch nicht mehr weit und ich schon im illegalen Bereich operiere, wenn ich dann auch sage, ja, dann täusche ich doch einfach mal Vertragsanbahnungen vor, gebe die Daten weiter, kassiere die Provision und die Firma fängt dann halt an, auf Basis des, wie sie glaubt, bestehenden Vertrages dann Gelder abzubuchen. Und es ist wohl offensichtlich so, dass die Banken das in der Regel überhaupt nicht geprüft haben. Selbst dann nicht, wenn es riesige Massenabbuchungen waren, von denen dann auch noch zahlreiche dann sofort zurückgebucht wurden. Also da war auch bei den Banken...
Die scheinen irgendwie auch dran zu verdienen.
Kein Bedürfnis da gewesen zu sein, das mal wirklich nachzukontrollieren. Also im Endeffekt kann man sagen, dieser ganze Kram ist so derart in der Grauzone, dass man eigentlich, dass ich keinem der Beteiligten abnehmen würde, dass er ernsthaft glaubt, dass das, was er tut, legal ist. Und solche Leute lassen sich auch nicht dadurch abschrecken, dass man sagt, ja, das, was ihr tut, ist aber illegal. Weil ich meine, seit der Einführung des Strafgesetzbuches ist die Kriminalität nicht merklich zurückgegangen. Also es ist nicht so, dass Strafe Täter abschreckt. Auch wenn
nicht,
das
nicht immer.
Insbesondere konservative Politiker immer wieder gerne glauben.
Aber dieser ganze Bereich des Datenhandels ist ja im Vergleich zu unserem zu unserer Rechtsprechung noch relativ jung, neu. Mhm. Von daher auch vieles noch nicht geregelt. Ne? Also es gibt jetzt wenig spezielle Regelungen dazu. Es gibt halt immer nur so allgemeine Sachen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich denke mir mal, dass das halt, dass man halt immer mal das bürgerliche Gesetzbuch oder vielleicht das Strafgesetzbuch hin zu Rate ziehen muss, um dann irgendwelche allgemeinen Sachen auf diesen speziellen Sachverhalt drauf anzuwenden. Und da sind natürlich viele Interpretationsspielräume offen, nehme ich mal an. Man müsste da einfach auch Gesetze haben, ne? Zum Beispiel, was jetzt auch im Moment gefordert wird, ein Opt-in-Verfahren zur Datenweitergabe. Es ist ja bisher so, dass dass ein Kunde normalerweise einfach mal einen Vertrag unterschreibt und da steht halt so drin, wir werden ihre Daten weiterverkaufen und verwenden für Marketing, für ich weiß nicht was, und sie können schriftlich widersprechen. Das heißt, ich muss als Kunde aktiv werden und explizit sagen, nein, ich möchte aber nicht, dass sie die Daten verwenden. Ich habe das Recht dazu und dann dürfen sie das auch nicht mehr. Und jetzt ja im Gespräch das zu ändern, so dass man sagt, ich muss aktiv zustimmen. Solange ich nicht explizit unterschreibe, dass ich da zustimme, dürfen meine Daten nicht weiterverkauft werden.
Ist aber sehr umstritten.
Das
ist zwar so, dass unser Minister, Bundesminister, der unter anderem für Verbraucherschutz zuständig ist, der Herr Seehofer, und auch die Justizministerin, die Frau Zypries, da dafür sind. Andere sind allerdings da nicht so begeistert davon. Die EU hat das auch in einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie eingebracht. Die haben sogar noch zusätzlich diese Sache aus den USA mit eingebracht, dass eben diese Informationspflicht bei Datenpannen dann eingeführt würde, ja, mhm. Dass also Unternehmen, denen Daten abhanden kommen, das auch wirklich dann öffentlich machen müssen.
Die Idee hat was, ja.
Ja, ist aber bisher, so ist zumindest mein Eindruck, noch nicht mehrheitsfähig. Es gibt die Forderung, den Datenschutz ins Grundgesetz aufzunehmen.
Auch sehr umstritten.
Da sagt unser Innenminister halt auch ganz klar, ist ja gar nicht nötig, ganz elegant, das Bundesverfassungsgericht hat ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bereits aus den bestehenden Artikeln des Grundgesetzes herausgelesen. Interessanterweise in einem Urteil gegen den Innenminister. Ich denke trotzdem, dass es zumindest ein guter Anfang wäre, das wirklich ganz klar reinzuschreiben, damit völlig klar ist, das ist ein Grundrecht. Ja, jeder Mensch hat auch das Grundrecht, dass seine Privatsphäre, und das betrifft eben auch seine Daten, gewahrt wird. Und das eben nicht nur gegenüber anderen Personen oder auch juristischen Personen, sprich Firmen, sondern eben auch dem Staat gegenüber. Ja, weil der Staat ist halt eben sozusagen noch die größte Datenkrake, der die Daten zwar, wie er immer so schön sagt, ja nicht kommerziell verwertet, natürlich, aber der halt einen sehr großen Datenhunger hat.
Um das mal ein bisschen klarer auszudrücken, also da wäre dann ja wahrscheinlich die Vorratsdatenspeicherung schon in massiver Gefahr. Also wenn ich ein Grundrecht auf Datenschutz habe und ja, gleichzeitig eine Vorratsdatenspeicherung, sind ja zwei Sachen, die sich nicht so wirklich unter einen Hut bringen lassen.
Sache ist ja, dass man Grundrechte immer, dass man Rechte auch einschränken kann unter bestimmten Voraussetzungen. Ne? Also zum Beispiel das Recht auf persönliche Freiheit findet seine Beschränkung da, wo ich die persönliche Freiheit eines Mitmenschen gefährde oder einschneide. Also irgendwo hat es dann auch eine Grenze mit der persönlichen Freiheit.
Naja, klar, natürlich.
Und das wäre mit der informationellen Selbstbestimmung sicherlich ähnlich. Und dann würde wahrscheinlich unser Bundesinnenminister eintreten und sagen, ja, aber hier müssen wir auch mal eine Grenze setzen und gewisse Dinge brauchen wir halt einfach.
Gut, ob wir das brauchen, ist eine andere Frage. Ich finde es halt ganz immer interessant, führt mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen weiter vom Thema weg. Ich finde es halt nur interessant, wie mir auf der einen Seite dann halt Sachen für Bürger gefordert werden, gesagt wird, die sind ganz wichtig, die brauchen wir unbedingt. Ja, und auf der anderen Seite halt einfach eine Maßnahme beschlossen wird, die im krassen Gegensatz dazu steht und genau das macht, was man mit diesem Gesetz verhindern will dann.
Das waren zwei verschiedene Politiker. Wahrscheinlich. Möglicherweise verschiedene Parteien oder so.
Ja, es ist halt, also es wird viel gefordert und wie viel am Ende dabei rauskommt, ist auch immer die Sache. Also zum Beispiel ebenfalls hat der Seehofer gefordert, dass die dass es ein Koppelungsverbot gibt, also dass sozusagen die Verpflichtung zur Herausgabe von Daten nicht als Bedingung für einen Vertragsabschluss gemacht werden kann, was bisher in äußerst geringem Umfang schon gilt, aber was er eben sehr weit ausbauen will. Ja? Also mit anderen Worten, gerade große Unternehmen sozusagen können wir quasi Unterschied abpressen, indem sie mir sagen, ja, unterschreib oder eben nicht. Ja, und wenn du unterschreibst, dann eben auch die Einwilligung zur Nutzung der Daten.
Genau, ja. Das ist auch ein großes Problem.
Und wenn ich dann, was man ja gewitzt machen kann, dann entsprechend dann, was weiß ich, in dem Vertragsformular die entsprechende Klausel durchstreiche, dann ist der andere nicht mehr zur Annahme des Vertrages verpflichtet, weil ich unterschreibe, selbst wenn der andere schon unterschrieben hat und ich das durchstreiche. Und dann selber unterschreibe, habe ich den Vertrag geändert, womit richtig der ursprüngliche Vertrag abgelehnt wurde und ich ein neues Vertragsangebot gemacht habe, was der andere wiederum unterschreiben muss. Ja, das heißt, der muss das nicht annehmen und er wird es natürlich nicht annehmen, weil er weiß, dass er es halt auch so kriegt, wenn ich unbedingt das Konto, den Telefonanschluss, was auch immer haben will, dann werde ich halt unterschreiben. Ja. Und genau. Da soll halt eben entsprechend ja, so die Idee des Herrn Seehofer, eine Regelung gefunden werden. Ja. Gut, dann hat die Frau Zypris und auch die Grünen gefordert, ja, eine Gewinnabschöpfung. Naja, bei Strafverfahren ist das, sagen wir mal, ohnehin schon machbar. Ja, das ist im Strafrecht vorgesehen, dass Gewinne abgeschöpft werden. Ja, dazu müssen sie aber erstmal genau ermittelt werden. Und das ist nämlich auch wieder so die Sache. Ja, und dann muss das Geld auch noch gefunden werden. Die Straftäter sind ja auch nicht blöd. Die wissen schon, wie sie ihr Geld so verschieben, dass es eben nicht wieder so einfach abgeschöpft werden kann. Ja, und was meiner Meinung nach dann ebenfalls nützlich wäre, wäre, dass zum Beispiel die Verbraucherzentralen da auch juristisch besser gestellt werden, dass sie eben sozusagen selber klagen dürfen, was sie momentan, soweit ich das verstanden habe, nicht können.
Ich denke schon, oder? Dürfen die nicht?
Also in diesem Gutachten vom Herrn Weichert steht das so drin. Ja, bisher wird von den Gerichten in Frage gestellt, dass es sich beim Datenschutzrecht um verbraucherschützende Normen handelt, die auch von den Verbraucherzentralen gerichtlich durchgesetzt werden könnten.
Ach so, okay. Hm. Ja. Dann geht es halt darum, dass sie in der Sache ja, nicht klagen
in dieser
können.
Sache, ja. So.
Okay.
Und insofern, da ist halt viel zu tun. Was der Einzelne halt machen kann, ist eben mit seinen Daten sparsam umgehen. Ja, am Telefon eben nicht jedem seine Daten rausgeben, im Internet schon gar nicht alle Daten rausgeben. Sofern ich im Internet keinen Vertrag abschließe, kann mich keiner dazu zwingen, meine echten Daten anzugeben. Das heißt, wenn ich mich in irgendeinem Forum anmelde oder was weiß ich, wenn ich irgendetwas mir angucken will, was kostenlos ist, ich dafür aber irgendwelche persönlichen Daten eingeben muss, kann ich das machen. Aber die Daten von jedem, der mir einfällt, ja, inklusive Figuren aus beliebten Comicfilmen oder ähnlichem, ja, ich muss dort nicht meine wahre Identität preisgeben.
Ja,
die muss ich nur bei Verträgen abgeben. Und Verträge kommen nicht dadurch zustande, dass ich irgendwo bei einem Forum aufklicke, ich bin über 13 Jahre alt.
Ja. Das ist schon klar. Es gibt ja auch dann gerade für solche Anmeldungen, wo man seine E-Mail-Adresse angeben muss, weil man dann irgendwas zugesandt bekommt, wo man wieder draufklicken soll, gibt es ja extra E-Mail-Anbieter, wo man so eine Ad-Hoc-Adresse bekommt, völlig anonym. Das heißt, man gibt einfach eine fiktive Adresse ein und geht anschließend zu diesem Anbieter und ruft ab, ob was für diese Adresse eingegangen ist.
Ich habe gesehen, für Firefox gibt es inzwischen, ich glaube, sogar zwei verschiedene Plugins, die diese Funktion automatisiert zur Verfügung stellen.
Tatsächlich.
Da kannst du dir mal eben per Knopfdruck eine, was weiß ich, ein paar Stunden gültige E-Mail-Adresse zulegen. Ich habe das nur überflogen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
Wie
aber
die dann ab? Auch wieder auf Knopfdruck. Kommt man dann dahin und kann die abrufen?
Ja, offensichtlich. Ja, und nach ein paar Stunden wird die dann wieder gelöscht, dann existiert die auch nicht mehr.
Das ist eine schöne Idee.
Sehr komfortabel. Ich wollte es eigentlich demnächst mal ausprobieren, nur ich hatte heute nicht die Gelegenheit dazu.
Mhm. Und, das muss ich mir auch mal raussuchen. Das kann man immer mal gebrauchen. Aber richtig, möglichst keine persönlichen Daten angeben, aber ich glaube, so arg viel wird es nicht nützen. Ne? Gut, man könnte vielleicht auf Payback verzichten, wenn man keine echten Vorteile hat. Also ich meine, man kann halt jahrelang sammeln, ohne genug Punkte für einen Schlüsselanhänger zusammenzukratzen.
Ich denke, man sollte sich persönlich fragen, ist es mir das wirklich wert? Also ich meine, ganz klar muss man sagen, der Händler ist ja nicht bestrebt, bestrebt darin, mir Rabatt zu geben. Ja? Sonst würde mir direkt die Sachen vielleicht einen Cent billiger geben.
Hm.
Er ist ja bestrebt darin, irgendwelche Daten von mir zu bekommen und als kleine Anreiz bekomme ich dann halt eben diesen Rabatt, sei es jetzt in 2 Monaten mal 10 Euro, wie auch immer. Da muss man sich halt wirklich fragen, ob sich das lohnt, weil man muss einfach mal so im Kopf ein bisschen was durchgehen, was ich letzten Endes da, ja, aus den Sachen, die ich einkaufe, was ich da zurückrechnen kann. Ich meine, es wird dann natürlich, geht es immer mehr in die Vermutung rein, aber wenn ich einfach mal damit anfange, es ist halt, es kauft eine Person, ich sag mal im Extremfall, Bier, Fertigpizza und einen Rasierschaum ein, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich männlich ist, alleinstehend und ja, vielleicht nicht gerade so Hobbykoch vom Beruf. Ja. Da gibt es natürlich genug wissenschaftliche Untersuchungen zu. Ja. Das kann ich dann immer wieder weitertreiben. Sei es jetzt, wenn jemand eher frische Produkte kauft, Fitnessprodukte, schließt das vielleicht auf eine gute Bildung, auf ein höheres Einkommen und so weiter. Wenn man das im Kopf einfach mal ein bisschen durchgeht, dann denke ich, wird eigentlich jedem schnell klar, dass sich das nicht lohnt.
Und da kommen wir wieder an den Punkt, ab wann tut es mir weh? Es gibt gewisse Dinge, die will ich einfach nicht. Also es gibt zum Beispiel durchaus Leute, die sagen, ich will aber nicht, dass irgendjemand ein Foto von mir ins Internet stellt. So, es gibt auch viele, die sagen, ich finde das okay. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte das nicht. Das ist ja mehr so das persönliche Empfinden. Finde ich das jetzt schlimm? Ist nicht so, dass mir mein rechter Fuß abfällt, wenn das passiert, aber finde ich das persönlich schlimm oder nicht? Und das ist, glaube ich, genau mit dieser Leuten, die sagen, ich weiß, dass die das sammeln, ist mir aber wurscht. Ist okay, wenn ich dafür, keine Ahnung, alle 6 Monate 10 Euro kriege. Dann ist das ein Vorteil für mich und das mit den Daten juckt mich einfach nicht.
Gut, wenn ich wirklich
kann man damit, so sehen.
Wenn ich wirklich damit leben kann, ist und bleibt natürlich eine persönliche Entscheidung.
Ganz genau.
Ja, man soll sich nur halt einfach klar machen, wenn ich zum Beispiel jetzt einkaufen gehe und die Kassiererin fragt, haben Sie eine Payback-Karte? Und ja, 10 von 10 Leuten ziehen sie halt aus der Tasche, weil sie auf die Prämien scharf sind. Ja, das ist wieder das virtuelle Problem, was wir angesprochen haben. Wenn ich im Gegenzug 10 Leuten sage, hey, lassen Sie mich jetzt mal Ihren Einkaufswagen durchsuchen, ich gebe Ihnen dafür 10 Cent, werden mir wahrscheinlich von den 10 mindestens 7 sagen, hören Sie mal, geht's noch?
Genau.
Ungefähr, ja. Das ist halt, ja, es ist weit weg, es ist nicht real, aber man sollte sich auf jeden Fall klar machen,
dass. Frag mal die Leute, was für eine Marke Kondome die benutzen, ne? Sowas.
Ja. Was sie da einkaufen, das passt ja nicht irgendwie zu dem, was ihre Frau normalerweise konsumiert, oder?
Das wäre dann allerdings mal witzig, ja.
Ja gut, ja. Ich meine, da kommen wir jetzt in den nächsten Bereich sozusagen der sonstigen strafrechtlichen Nutzung von Daten. Das geht ja dann bis hin sozusagen natürlich auch zu einem gewissen Erpressungspotenzial. Ja, ich meine, diese ganzen tollen Online-Communities, Facebook, StudiVZ und so weiter, in denen Leute wirklich Dinge breittreten, die ihnen Jahre später halt theoretisch zum Verhängnis werden können. Ja, es gab ja diesen sehr medienwirksamen Fall, wo irgendein CDU-Nachwuchspolitiker aus irgendeinem Posten rausgeflogen ist, weil er in der StudiVZ-Gruppe nach Frankreich fahre ich nur im Ketten drin war. Also, ich meine, gut, da muss man sagen, da haben sie den Richtigen erwischt. Wer so blöd ist, ja, der hat einfach an so einer Stelle auch nichts verloren. Aber viele andere machen das ja auch, ja, oder veröffentlichen halt intime Fotos. Das heißt, sie glauben jedenfalls nicht, also sie glauben jedenfalls daran, sie nicht zu veröffentlichen. Nur zahlreiche Sicherheitslücken sorgen dafür, dass sie halt doch dem gesamten Internet zur Verfügung stellen und nicht nur der ein oder zwei Personen, für die sie die Daten mal hochgeladen haben. Und dann kann man dann halt über das Peer-to-Peer-Netz seiner Wahl dann halt 10 Gigabyte, was weiß ich, Daten aus Facebook-Bilder irgendwie, Videos runterladen und mal gucken, ob da vielleicht irgendwas potenziell Inkriminierendes dabei ist. Ja,
ja, ähnlich wie mit den StudiVZ-Gruppen.
Oder das,
schau dir ja die StudiVZ-Gruppen an, da sind ja Gruppen dabei, das sind Dinge, die würde ich jetzt meinem besten Freund nicht erzählen, ja. Geschweige denn, sie ins Internet zu stellen.
Ja, richtig. Und Jahre später kann das dann schön auf einen zurückkommen, ja. So als kleine Erpressungsgeschichte, ja, zum Beispiel.
Ja. Oder als sonstiger Nachteil. Und das ist dann halt wieder da, wo es wehtut. Wahrscheinlich ist es auch so, dass der ganze Wahnsinn jetzt gerade erst angefangen hat und dass die Nachteile, also das sagen wir mal, der Vulkan ist jetzt aktiv, aber bis die Lava im Dorf ankommt, das dauert jetzt noch einen Moment, ne? Und dann ist es aber natürlich auch zu spät, zurückzurudern.
Ja, das.
So, 18.35 Uhr, muss ja hier auch eigentlich mal alle 10 Minuten ansagen, wo wir sind, ne? Radio Rheinwelle hört ihr, das ist der Fnordfunk, eine Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Und wir machen nochmal ein Stück Musik. Wir haben eigentlich relativ wenig Musik heute gespielt bisher, ne? Wir haben
ziemlich viel gequatscht.
Relativ viel erzählt, so. Ich habe noch mitgebracht Hype mit Swallow. Und das hören wir jetzt mal rein. Nee. Und jetzt haben wir wieder das typische Problem. Ihr mögt es glauben oder nicht, aber mein CD-Player legt sich schlafen, wenn ich zu lange keine Musik spiele. Deswegen müssen wir eigentlich in den nächsten Sendungen auch wieder öfter Musik machen.
So, jetzt haben wir ein paar Minuten überzogen und schon das Anfang vom nächsten Lied gespielt, weil wir irgendwie nicht wussten, worüber wir gerade quatschen wollten. Aber ich hätte da noch was.
Aber das sagt man doch so nicht im Radio, Carsten.
Ach nicht?
Nee. Das ist unprofessionell.
Ja, wir haben auch nicht gesagt, dass wir Profis sind.
Stimmt.
Siehst du? Ja. Aber wir wollten ja auch immer Ansagen machen. Also hier ist der Fnordfunk. Heutige Sendung hat das Thema Datengau. Wir wollen so ein bisschen die Ereignisse der letzten Wochen kommentieren und nicht nur meckern, sondern vielleicht auch so ein bisschen Positives, so was kann man machen, was kann der Einzelne tun und hat die ganze Sache nicht auch doch am Ende was Gutes gehabt. Und da hätte ich auch was. Schäubles Pläne zur Errichtung eines zentralen Melderegisters sind nämlich jetzt erstmal vom Tisch, weil die SPD spontan nach den ganzen Datenklau-Geschichten sich überlegt hat, och, das lassen wir doch lieber erstmal in der Schublade. Das heißt zwar nicht, dass sie es nicht vielleicht später nochmal wieder rausholen, wenn sich so der Pulverdampf verzogen hat, aber im Moment haben sie wohl auch entdeckt, dass das eher ungünstig ist, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Es kritisieren auch mal wieder ein paar Leute den Schäuble, weil er sich ständig gegen Koalitionsabsprachen zur Thema Ausweitung des Datenschutzes gestellt hat und damit wesentliche Fortschritte verhindert hat. Im Endeffekt, denke ich, läuft es darauf hinaus, der Einzelne muss was tun. Ja. Der Einzelne kann was tun, nämlich mit Daten sparsam umgehen. Der Einzelne kann aber auch noch was tun. Wir haben nämlich Bundestagsabgeordnete, von denen kann man zwar halten, was man will, aber die sind zunächst einmal auch für uns da und die sind auch bis zu einem gewissen Grad empfänglich für das, was wir so wünschen und was wir uns so nicht wünschen. Und da gibt es auch immer mal wieder Ortstermine, an denen die zu sprechen sind oder öffentliche Veranstaltungen. Da kann man die Leute auch mal anquatschen. Und da kann man den Leuten auch mal so ein bisschen die Meinung sagen. Und wenn das genügend Leute machen, dann bleibt das auch hängen.
Ich würde überhaupt mal sagen, diese Abgeordneten sind zum großen Teil auch ganz nett. Weil auffallen tun ja immer nur diese Störer, ne? So Bundeskanzler, Innenminister und so. Aber die meisten, die man nicht gerade so namentlich kennt, die sind eigentlich ganz nett in der Regel.
Ja, also ich kenne nun selber einige wenige. Ich habe ja auch selbst in Bonn studiert. Das war damals auch noch Bundeshauptstadt, so das Ende noch mitbekommen. Da liefen da halt auch noch ein paar mehr rum. Es gab einen Presseclub, es gab die ganzen Landesvertretungen. Da liefen halt auch immer mal wieder so ein paar rum und ich habe halt auch relativ früh die Erfahrung gemacht, die mir inzwischen auch von anderer Seite bestätigt wurde, unter vier Augen reden die auch mal Klartext. Sobald dann da halt sozusagen irgendwo ein Mikrofon offen ist oder mehr Leute zuhören, dann kommt dann nur noch so das Übliche raus, aber es ist nicht so, dass die wirklich völlig blind und taub sind für das, was so passiert. Die sehen halt nur die politische Realität und die wissen halt ganz genau, das und das ist einfach nicht durchsetzbar. Und wenn ich das offen ins Mikrofon sage, dann bin ich einfach weg und sozusagen der Zug rollt ohne mich weiter und ich bin letztlich meinen Posten los.
Und damit ist auch keinem gedient.
Und damit ist dann letztlich auch keinem gedient, ja. Unsere Verfassungsväter haben damals, als sie das Grundgesetz geschaffen haben, die optimistische Vorstellung gehabt, dass sich etwa 10% der wahlberechtigten Bevölkerung in politischen Parteien engagieren. Real sind wir unter 3%. Ich sage auch nicht, dass jetzt jeder sofort in eine Partei eintreten sollte, um da irgendwie Rabatz zu machen.
Wir brauchen noch 7%.
Das, genau, das würde wahrscheinlich auch gar nicht so sehr viel bringen, aber alleine, wenn man mal wirklich mit seinem Umfeld da drüber redet, ein bisschen sozusagen eine Aufmerksamkeit erregt, dass da ein Problem ist, ja, mit Politikern redet, vielleicht auch mal auf die nächste Demo kommt zu diesem Thema, da wird es bestimmt auch bald wieder mal eine geben. Gibt ja auch diverse Organisationen außer dem Chaos Computer Club, die sich da aktiv für Datenschutz und gegen ausufernde Datensammelwut einsetzen. Aber
man kann zum Beispiel hier bei uns mitmachen.
Ja, bei uns kann man auch mitmachen. Ja.
Können wir vielleicht gerade mal anbringen an der Stelle ein bisschen Werbung. Chaos Computer Club Mainz, wir treffen uns jeden Dienstagabend ab 19 Uhr. Muss man korrekterweise sagen, in der Kreativfabrik hinten am Schlachthof. Und wir werden am Wochenende einen Stand haben auf dem Folklore. Folklore, wie heißt das denn jetzt? Im Garten ist es ja nicht mehr. Folklore am Schlachthof oder so heißt es offiziell, glaube ich, jetzt.
Ach ja, stimmt, richtig. Wochenende ist ja wieder Folklore.
Ja, Wochenende ist wieder Folklore. Ja. Mit lecker Mate.
Genau, da haben wir einen schönen Stand. Da kann man den einen oder anderen von uns kennenlernen.
Ja. Ganz genau. Und dann kann man sich mal beteiligen.
Richtig, ja.
Ne? Ja gut, genug. Jetzt schläft das hier schon wieder ein. Soll ich wieder Musik anmachen?
Moment, ich will ja nicht nur alleine quatschen hier.
Ja, Politik ist halt schwierig, ne? Ist die Frage, kann man noch was anderes machen? Gut, wir können jetzt natürlich unsere Politiker mal anquatschen auf das Problem. Das Bewusstsein schärft sich ja scheinbar gerade. Gut, kann auch sein, dass das wieder abflaut, wenn die Presse von dem Thema ablässt. Datensparsamkeit haben wir jetzt schon 5-mal erwähnt. Einfach mal überlegen, wie man seine Daten gibt. Im Prinzip wäre es vielleicht grundsätzlich nicht verkehrt, überhaupt mal drüber nachzudenken. Und egal, wie man es hinterher macht, man hat zumindest sich bewusst dafür entschieden. Solche Leute sind mir ja immer am liebsten. Leute, die nicht einfach irgendwas machen, weil das schon immer so war und so, sondern die halt wirklich mal bewusst sagen, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und ich finde, so wie es immer war, ist es halt cool und deswegen mache ich das so.
Ja, Sorglosigkeit ist immer so das Gefährliche.
Ja. In dem Fall ja, genau. Und das ist auch das Tückische, weil man diese Restriktionen, diesen Impact nicht sofort spürt. Ne? Wenn man diese ganze Thematik ist jetzt in der Presse, aber die wenigsten haben bisher echte Probleme gehabt mit der Thematik, würde ich jetzt mal so behaupten. Und von daher ist das Bewusstsein auch nicht so da. Aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wie man sich schützen kann? Vielleicht, da kommen wir vielleicht wieder auf die Botnetze zurück und auf überhaupt Computerkriminalität, wo ja auch Daten abgeschöpft werden, die dann auch wieder weiterverkauft werden.
Gut, prinzipiell, was man vielleicht nochmal an der Stelle erwähnen sollte, ist einfach, wenn ich irgendwo Daten hinterlassen muss, um halt an irgendetwas ranzukommen, sei es jetzt irgendwelche, wie Carsten schon erwähnt hat, Inhalte im Internet, muss ich halt einfach nicht meine realen Daten angehen, dass ich einfach ein System mit unsinnigen oder irgendwelchen anderen Daten füttern. Das wäre halt noch eine Möglichkeit, die man machen kann. Gab es halt auch mal mit Payback-Karten, dass die halt dann kopiert wurden und ja, da halt dann quasi eine Unmenge an, ja, ich sag mal, unpassender Daten generiert wurde. Das hat Payback dann gemerkt und
ja, da wurde Glück. Genau, die wurde kopiert und wurde von 100.000, nee, wie viele Leute waren es? Weiß nicht, 1.000 Leute oder so.
Das war auf jeden Fall eine Menge.
Die haben alle dieselbe Payback-Nummer sozusagen dann gehabt und dann ist das alles aufgelaufen. Ein anderer schöner Trick ist, wenn man so ein bisschen extrovertierter Mensch ist und an der Kasse dann gefragt wird, haben sie denn auch eine Payback-Karte? Dann kann man zum Beispiel einfach mal in die Schlange nach hinten fragen, ob nicht der Nächste oder Übernächste eine hat und dem seine eigenen Punkte gutschreiben lassen. Ne? Weil ich meine, das wird wahrscheinlich, ich habe es noch nie probiert, muss ich mal zugeben, aber es wird wahrscheinlich klappen, weil die Leute freuen sich über ihre Punkte, dem Verkäufer ist es wahrscheinlich sowieso egal und das Payback-System wird damit ein bisschen unterwandert.
Also ich habe da einmal eine sehr überraschende Reaktion erlebt. Und zwar, ich weiß nicht, das war halt irgendwie so ein Tag, man ist schon gestresst und man muss dann auch noch einkaufen und es dauert alles so lange an der Kasse und dann kommt diese Frage, haben Sie auch eine Payback-Karte? Und dann irgendwann so, nee, aber eine Privatsphäre. Und ja, die Reaktion hat mich dann umgehauen. Also die Kassiererin meinte so, oh ja, 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 das stimmt, allerdings. Und ich dachte nur so, Moment mal.
Die muss das fragen, so ist das. Auf der anderen Seite würde die das auch nicht, würde ich auch sagen, ich habe keine wahrscheinlich.
Ja, das war halt irgendwie, also es hat mich irgendwie, also das habe ich gar nicht erwartet in dem Moment, dass sich wirklich die Kassiererin mit diesem Problem so auseinandersetzt und sich diesem Problem so bewusst ist, ja, und dass sie offensichtlich halt auch schon sehr im Bilde darüber ist, was da alles gesammelt wird und was das dann für das Unternehmen letzten Endes an Nutzen hat.
Die ist vielleicht da auch eventuell besser mit vertraut als der Kunde.
Ja, da gehe ich schon mal aus. Zumindest hat das diese Reaktion vermuten lassen.
Genau. Ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, sowas mal. Zu Payback fällt mir auch eine lustige Geschichte ein, hat überhaupt nichts damit jetzt direkt zu tun. Ich stand an der Kasse und irgendwie zwei vor mir war eine Frau, die hatte irgendwas eingekauft für 98 Euro, noch ein bisschen was. Und dann hieß es halt immer so, ab 50 Payback-Punkten gibt es dann 10 Euro Rabatt. Und da man für jeden zweiten Euro einen Punkt kriegt, hätte sie 100 Euro gebraucht. Also für 100 Euro einkaufen müssen, waren aber nur 98 Euro noch was. Dann hat sie da noch irgendwie zwei Snickers zugelegt, da kamen so über 100 und dann ging es hin und her. Ja, das System hat die 10 Euro nicht abgebucht und die Kassiererin wusste auch nicht weiter. Und dann hat sie irgendwie eine andere Mitarbeiterin gerufen, das hielt auch alles ewig auf. Und dann kam raus, ja, auf Leergut und auf, keine Ahnung, Tabak und Chibo-Produkte gibt es keine Payback-Punkte. Und deswegen hat die zu wenig Punkte und sie hätte jetzt nochmal für 12 Euro irgendwas kaufen müssen. Und hat sie gesagt, nee, das ist mir jetzt auch zu blöd, 12 Euro auszugeben, um 10 zu sparen. Das hatte sie dann immerhin ausgerechnet, dass sich das nicht lohnt. Und das Snickers hatte sie, oder was auch immer das jetzt war, Mars, ich weiß es nicht mehr, hatte sie auf jeden Fall dann behalten. Und ich habe mir nur so gedacht, ja, das hat ja mal prima geklappt hier mit der Werbung. Für fiktive 10 Euro Rabatt einfach nochmal was gekauft, die dann hinterher gar nicht gewährt wurden. Und die Kassiererin war in dem Fall schlecht geschult, muss man sagen.
Ja, also das sind so kleine Absurditäten am Rande, ja, durchaus.
Ja, genau. Ja.
Was man halt auch machen kann, es gibt einen, hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Framstrags freundlicher Folterfragebogen.
Den haben wir noch nicht erwähnt.
Noch nicht?
Nee, steht auf jeden Fall auf der Seite, aber ich glaube, wir haben ihn noch nicht.
Ja, den gibt's im Internet zu finden. Verlinken wir auch noch.
Schreibe ich mir gerade auf.
Der ist für Telefongeschichten, das heißt, wenn mal wieder das nächste Callcenter anruft und Kaltakquise betreiben will, sprich, es ruft an und es besteht keine Vertragsbindung bislang, dann ist das ja eigentlich auch gar keine legale Sache. Das heißt, das Callcenter muss irgendwoher meine Daten haben. Und dann kann ich mich anhand dieses kleinen, netten Fragebogens dann sozusagen durchfragen und herausfinden, woher haben die meine Daten, was haben die eigentlich genau für Daten von mir. Im Endeffekt ist das leider, und deswegen machen das so wenige, ist das halt mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber man muss halt herausfinden, wie heißt die Firma, an wen muss ich mich wenden, und dann schicke ich idealerweise denen das wirklich per Post und schreibe denen hin, ja, Auskunftsbegehren letztlich ist es, ja, dann kriege ich schriftlich bestätigt, woher haben die meine Daten, was haben die mit den Daten gemacht, haben die meine Daten vielleicht an irgendjemanden weitergegeben, und dann kommt dann am Ende noch dazu, dass ich den Leuten letztlich die weitere Nutzung und den weiteren Verkauf dieser Daten verbiete und sie dazu zwinge, meine Daten zu löschen und ihnen verbiete, mich je wieder anzurufen. Ja. Da muss man leider, und das ist halt der Nachteil an der jetzigen Rechtslage, muss man selber aktiv werden. Allerdings, theoretisch könnte man das natürlich auch gegen unerwünschte E-Mail-Werbung machen.
Da weiß man aber nie, von wem die kommt.
Richtig, das Problem ist halt, man weiß nicht, woher die kommt.
Das kann man auch praktisch nicht nachvollziehen.
Und das kann man nicht nachvollziehen, am Telefon kann man es eigentlich schon.
Was ich auch mal sehr gut finde, was auch auf der Seite bereits verlinkt ist sogar, es gibt ein Gegenskript, nennt sich das. Da kann man, wenn jemand anruft, also ich meine, dieser Frage, wie heißt der, Framstags,
ja,
frei, fröhlich, frommer Fragebogen, keine Ahnung, den kann man quasi hinterher einschicken, das ist mehr so eine Art Anschreiben, ne, dass man ihn schreibt.
Richtig.
Und es gibt ein Gegenskript, das ist so ein Ablaufplan. Wenn jemand mal wieder anruft, hier ist die, keine Ahnung, Lotterie von so und so, dann manövriert dieser Fragebogen mich quasi durch ein Labyrinth von Fragen, die ich dem Anrufer stelle. Das geht dann los wie mit wem spreche ich denn eigentlich? Weil das kann man ja durchaus fragen. Und wenn alles gut geht, dann hat man hinterher Informationen von einem Callcenter-Mitarbeiter gesammelt und war sozusagen selbst der Fragende, ne?
Ja, lustig.
Und hat von sich selbst überhaupt nichts offenbart.
Richtig, lustig fand ich, da am Rand ist ja dann noch so eine zusätzliche Spalte mit, wenn der
Telemarketer nicht kooperiert.
Genau, ja, und da ist dann, finden Sie es merkwürdig, persönliche Daten am Telefon preiszugeben, ja?
Ja, genau, hier so ein Tipp, wenn der am Telefon sich dann aufregt, dann kann man sowas sagen wie zum Beispiel, ja, haben Sie nicht mich angerufen? Oder sowas, ne? Oder haben Sie ein Problem damit, einem Unbekannten am Telefon Fragen zu beantworten, deren Zweck Ihnen unklar ist?
Ja, so, genau sowas, das, ne? War es, ja. Also ich meine, das zeigt eigentlich die gesamte Absurdität dieses Systems, und ich meine, spätestens dann muss sich eigentlich der Typ erst richtig verarscht vorkommen. Mhm. Aber im Prinzip, das ist die Realität, ja.
Im Prinzip wird es kaum was bringen, aber es ist halt witzig. Also man kann vielleicht mit solchen Anrufen auch mal Spaß haben, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat, anstatt sich nur drüber aufzuregen. Wobei ich mich mittlerweile ja schon fast ärgere, dass ich überhaupt solche Anrufe gar nicht kriege. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der sagt, oh, das war ganz schlimm, wir haben ja teilweise 4, 5 Anrufe am Tag gekriegt. Und so, bei mir zu Hause läuft überhaupt nichts zusammen, muss ich sagen.
Ja, der Adresshandel scheint gut zu funktionieren. Also mein Vater zum Beispiel hat eine Zeit lang wirklich 2 bis 3 Anrufe pro Tag bekommen. Der wohnt halt in einer Gegend, die, sagen wir mal, finanzkräftig ist, und er selber ist halt nun auch promovierter Akademiker im Ruhestand und gilt dann wahrscheinlich auch als wohlhabend und ist damit wahrscheinlich, und als Hausbesitzer natürlich sowieso, dann für diverse Telemarketer dann halt auch interessant, weil finanzstark, ja.
Genau.
In manchen Stadtteilen von Wiesbaden oder Frankfurt wird wahrscheinlich kein Telemarketer anrufen, weil denen klar ist, dass da kein Geld zu holen ist, so ungefähr.
Das könnte sein, ja.
Also ich meine, auch nach diesem System werden ja die Daten durchaus verwertet.
Also umziehen.
Genau, am besten in irgendeine Problemregion der Stadt umziehen, da ist man zumindest vor Telemarketern sicher. Aber auch vor solchen Dingen wie Handyverträgen, Leasingverträgen.
Das hängt dann wieder mit
und
zusammen. Ne?
Krediten und so, ja, weil auch die Kreditauskunftteilen dann entsprechend diese Gegenden so bewerten.
Ja, naja. Unsere Sendezeit ist so allmählich um.
Ja, stimmt.
Ihr hörtet den Nordfunk. Ich gucke gerade mal nach, wann es den nächsten Nordfunk gibt. Nächsten Monat, vierten Mittwoch im Monat immer.
Richtig, ja. Diese Sendung war das Thema Datengau. So eine leichte Zusammenfassung dessen, was in den letzten Wochen passiert ist, samt unserer Bewertung dazu und ein paar Informationen, was man auch als Einzelner dagegen tun kann oder um sich zu schützen tun kann.
So, guckt auf unsere Internetseite, das ist nordfunk.cccmz.de. Da gibt es die Sendung auch nochmal zum Nachhören. Den nächsten Nordfunk gibt es genau am 24. September diesen Jahres. Das Thema ist noch unklar, das werden wir dann auf der besagten Internetseite ankündigen. Nach uns hört ihr die hellenische Jugend hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Wir bedanken uns, dass wir in eurem Radio zu Gast sein durften und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Tschüss.